Also das Thema heute Nachmittag heißt der Messias des Alten Testaments und seine Erwartung im Judentum. Gibt es jemanden, der absolut Mühe hat mit Schweizerdeutsch? Soll sich doch melden. Dann stelle ich um. Gut, scheint nicht, dann können wir. Und ich wäre froh, wenn es ein bisschen in Gesprächsform würde übergehen. Jetzt heute Morgen ist ich sehe ein bisschen einen Vortrag, aber heute Nachmittag wäre ich froh, wenn das ein bisschen interaktiv läuft und dann ein bisschen durch das auch belebter und interessanter wird. Gerade zum Anfang ein paar Worterklärungen. Das Wort Messias heisst auf Hebräisch Mashiach. Das heisst nichts anderes als der Gesalbte. Von wo kommt unser Wort Messias? Das ist einfach die griechische Aussprache von Mashiach. Oder, wenn man einen bestimmten Namen oder einen Ausdruck in eine andere Sprache übernimmt, gibt es immer Probleme. Wie zum Beispiel Johannes, die Franzosen können das nicht sagen, darum sagen sie Jean. Aber es ist der gleiche Name, es ist nicht die Übersetzung. Es ist die Aussprache auf Französisch von Johannes, ist Jean. Und so ist das Mashiach. Das haben die Griechen einfach nicht so können sagen. Es gibt übrigens keinen Sch-Laut im Griechischen. Darum hat das automatisch einen S-Laut gegeben. Also nicht Masch, schon Mess. Und sie haben dann nicht gesagt Messiach, sondern Messias. Das ist also die griechische Aussprache. Die griechische Übersetzung vom hebräischen Wort Mashiach, das heisst Christus. Auch einfach der Gesalbte. Und bereits in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, wo im 3. Jahrhundert vor Christus angefangen worden ist, die sogenannte Septuaginta, in Alexandria ist die gemacht worden, die hat dann für Messias im Alten Testament das Wort Christos, also für den verheißene, kommende Gesalbte. In der Bibel kann das Wort Mashiach 3 verschiedene Ämter bezeichnen. Also jemand, der das Amt vom König inne hat, ist ja durch Salbung mit Öl oft eingesetzt worden. Dann auch Priester. Und man hat sogar auch ein Beispiel, wo ein Prophet zu seinem Amt gesalbt worden ist im Alten Testament. Und so bezeichnet Mashiach im Prinzip einen gesalbten König, einen gesalbten Priester, einen gesalbten Prophet. Aber im Alten Testament selber hat dann der Ausdruck eine engere Bedeutung bekommen im Blick auf, man könnte sagen, der Gesalbte par excellence. Also der Gesalbte, der grösste Gesalbte, der wird kommen. Das heisst, der verheißene Erlöser, der in einer Person König, Priester und Prophet soll sein. Und das ist also gewissermaßen die grosse Hoffnung Israels gewesen, Hoffnungserwartung. Ein kommender Erlöser wird kommen und wird Israel und dann damit auch den Völkern der Welt Segen bringen. Jetzt ist es folgendermaßen: wenn man das Alte Testament durchliest und nach Stellen sucht über den Mashiach, über den Messias, dann fällt einem auf, es gibt prinzipiell 2 verschiedene Darstellungen vom Messias. Es gibt Stellen, die reden über einen Messias, der herrscht, über die ganze Welt, ein Reich von Gerechtigkeit, Frieden und Freude aufrichtet. Es gibt aber auch andere Stellen, die reden auch über den Messias, aber über einen, der leidet, stirbt und für die Schuld von anderen muss büssen. Und das hat dann natürlich für die Ausleger ein grosses Problem gebracht. Wie sollen wir die beiden Beschreibungen können zusammenbringen? Wir können vielleicht ganz kurz beispielhaft Daniel 7 lesen, 13 bis 14, wo zeigt der herrschende Messias. Also ich bin froh, wenn gerade zwischendrin auch Fragen oder Ergänzungen und so kommen. Also irgendwie bemerkbar machen. Könnt ihr etwas mal lesen?
Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende.
Also, der Menschensohn Bar Enash, wie da genannt wird im aramäischen Text, wo kommt mit den Wolken vom Himmel und wird eine Weltherrschaft aufrichten. Und dann hat man das Problem, dass zum Beispiel im Jesaja 53, wir werden noch sehen, dass das Kapitel von der alten Rabbanim, die alte grosse Lehre Israels, dass sie das wesentlich auf den Messias ausgelegt haben. Jesaja 53 redet über einen Messias, der nicht herrscht, in den hauptsächlichen Versen, sondern leidet. Könnt ihr da lesen? Jesaja 53, Vers 2 in der Mitte bis 5.
Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Streben ist uns Heilung geworden.
Ja, danke. Also schon eine völlig andere Beschreibung. Ganz Gegenteil. Und das hat im Judentum zum Problem geführt, wie können wir die verschiedenen Beschreibungen zusammenbringen. Das hat geführt zu der rabbinischen Auslegungstheorie, es gäbe zwei verschiedene Messias. Und da hat man genannt, der herrschende Messias, das ist der Mashiach ben David. Der Messias, der Sohn von David. Am David ist ja Verheißung gegeben worden, dass von ihm der Messias wird abstammen. Und dass er seinen Thron wird bekommen. Darum haben wir also geredet vom herrschenden Messias, der Messias, der Sohn von David. Und im Gegensatz dazu, den Leidende haben wir den bezeichnet als der Mashiach ben Yosef. Der Messias, der Sohn von Josef. Und das hat man in Anlehnung gemacht, wohl an die Josefs Geschichte. Der Josef war von seinen Brüdern abgelehnt gewesen, gehasst, er ist verworfen worden, der Heide überliefert worden und hat unsäglich müssen leiden. Und so haben sie den Leidenden gewissermassen verglichen mit dem Josef. Also darum Mashiach ben Josef. Wann ist die Auslegung entstanden? Das ist sehr schwierig zu sagen. Auf jeden Fall findet man sie bereits im Talmud. Wird über den Mashiach ben David und Mashiach ben Josef geredet. Das kann also im Prinzip sehr weit zurückgehen. Ich will kurz erklären, was ist der Talmud? Der Talmud ist das wichtigste theologische Werk im Judentum. Und zwar wird da drin zusammengefasst die sogenannten Auslegungen oder Lehren der grossen Lehrer Israels aus der Zeit vor Christus bis etwa erstes Jahrhundert. Die sind zusammengefasst worden, schriftlich abgefasst worden, von einem Rabbi im zweiten Jahrhundert nach Christus. Also das, man sieht, das war nach der Zerstörung des Tempels. Und zwar hat man Angst gehabt, dass die Lehrsätze, die man vorher, wo ein Rabbi mündlich weitergegeben hat, seinen Schülern, seinen Studenten, dass das verloren geht. Und darum haben wir angefangen, das schriftlich fixieren. Aber die Lehrsätze sind also schon uralt, denn der Herr Jesus nimmt ja auch Bezug auf die Überlieferung der Ältesten. Ich gebe nur schnell die Bibelstelle an, Matthäus 15. Da haben Schriftgelehrte und Pharisäer Jesus den Vorwurf gemacht, warum, Matthäus 15, Vers 2, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Also die Überlieferung der Ältesten, das sind die Lehrsätze und Erklärungen von der grossen Lehrer Israels. Und die sind schriftlich abgefasst worden im 2. Jahrhundert nach Christus. Und das nennt man die Mishnah. Also der Ausdruck liest man immer wieder da und dort und weiss nicht recht, was mit dem anfangen. Mishnah. Mishnah heisst im Prinzip Wiederholung. Gewissermassen die Wiederholung vom Gesetz. Wie soll man das Gesetz konkret und praktisch im Alltag ausleben? 2. Jahrhundert nach Christus ist es schriftlich abgefasst worden. Aber die Sätze gehen zum Teil viel, viel weiter zurück. Dann besteht aber der Talmud noch aus dem zweiten Teil, nämlich bereits aus Diskussionen von späteren Rabbis über die Mishnah. Und diesen Teil nennt man die Gemara. Gemara heisst Vollendung. Also es ist gewissermaßen Diskussion über die Mishnah. Wenn man den Talmud liest, dann liest man zuerst einen Abschnitt Mishnah und nachher kommt Gemara. Dann kommt wieder ein neues Traktat, dann, oder ein neuer Teil, dann kommt wieder Mishnah, Gemara. Also es ist nicht ein Teil zuerst Mishnah und nachher kommt Gemara, sondern es wechselt immer wieder ab. Und das zusammen, Mishnah und Gemara, das macht aus den Talmud. Und Talmud heisst auf Deutsch Lehre.
Und wird der heute wieder noch ersetzt oder ergänzt? Oder?
Der steht fest. Das heisst also, die Ergänzung, die Gemara, die ist gemacht worden bis ins 5. Jahrhundert. Also 2. bis 5. Jahrhundert. Es gibt allerdings zwei verschiedene Talmud. Es gibt den sogenannten babylonischen Talmud und den Jerusalemer Talmud. Die sind gleich, was die Mishnah anbetrifft. Also der erste Teil, der ist in beiden drin. Aber die babylonische Redaktion besteht aus einer Gemara, wo in Babylonien zusammengestellt worden ist, also heutiger Irak. Und der Jerusalemer Talmud, der besteht aus einer Gemara, die gemacht worden ist im Land, also in Israel. Welches ist der wichtigere? Ja, ich höre es, man meint Israel, das ist falsch, der babylonische, das ist der verbindliche. Ich will erklären, warum. Es hat nämlich nach der Zerstörung vom Tempel im Jahr 70, da hat es eine grosse Fluchtwelle gegeben von Juden aus dem römischen Einflussbereich raus. Und was war der schnellste Weg, um den Römer zu entkommen? Nach Babylonien, in Irak. Und darum hat sich dann das Judentum dort in dieser Zeit so vergrößert auf etwa 1 Million Juden. Nach der Zerstörung vom Tempel. Das heisst, das Zentrum vom Judentum war Babylon. Babylonien. Nach der Zerstörung vom Tempel. Und die grossen Lehrer Israels nach der Zerstörung vom Tempel, die sind während Jahrhunderten bis ins Mittelalter, die sind im Irak gsi. Die babylonischen Lehrer, das sind die grossen Lehrer gsi. Wichtiger als die im Land gsi sind. Maimonides ist umgereist, der war an verschiedenen Orten gsi. Aber der Maimonides ist schon wieder später. Das ist schon aus nachtalmudischer Zeit. Aber wir kommen auf den Rabbi noch zu sprechen. Das heisst also, der babylonische Talmud ist vollendet worden etwa im 5. Jahrhundert, der Jerusalemer etwa 6. Jahrhundert. Also der ist noch ein länger gegangen. Gut, damit man ein bisschen weiss, um was es geht, wenn man von Talmud redet. Bereits im Talmud findet man also die Erklärung von diesen beiden Messias. Das ist theoretisch eine Möglichkeit, wie man kann die zwei verschiedenen Beschreibungen zusammenbringen. Wenn wir das Neue Testament lesen, finden wir eine andere Erklärung. Die neutestamentliche Erklärung ist, es gibt einen Messias und der erscheint in zwei Phasen. Zuerst kommt er als der leidende Messias und dann als der herrschende. Dazu ein Vers aus Lukas 24. Die Emmaus-Jünger sind völlig frustriert, niedergeschlagen, enttäuscht. Alle ihre Hoffnungen sind am Boden. Sie haben die Kreuzigung Jesu erlebt. Und die zwei reden so miteinander. Ein Fremder kommt zu ihnen. Und sie erklären ihm, kann ich mal lesen, zuerst Vers 21, der Anfang.
Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle.
Also sie haben ganz klar die Hoffnung gehabt. Wir haben gehofft, er sei der Maschiach ben David, der kommt herrschen und uns das römische Joch abwirft. Der Herr Jesus sagt dann, das ist der Fremde gewesen, der Auferstandene, Vers 25 bis 27.
Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf.
Also, der Vers 26 ist ein Schlüsselvers. Musste nicht der Christus, also da kann man jetzt einfach einsetzen, Messias, dann ist das Gleiche. Für uns ist das Wort Christus wie ein Eigenname geworden. Und darum verpasst man oft eigentlich das richtige Verständnis vom Text. Wenn wir einsetzen beim Lesen Messias, plötzlich checken wir, um was es geht. Also musste nicht der Messias dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Also zuerst hat doch der Messias müssen leiden und dann kommt erst die Herrlichkeit. Und der Herr Jesus macht ihnen den Vorwurf, ihr Unverständigen, also ihr kommt überhaupt nicht draus, und trägen Herzens, das heisst, ihr seid schwer von Begriff. Da macht ihnen den Vorwurf, wie sie das nicht realisiert haben, dass es zwei Phasen sein müssen, zuerst leiden, dann herrschen. Aber er macht nicht nur den Vorwurf, sondern er erklärt dann ihnen, das ist so ein Spaziergang, wo ich so gerne dabei gewesen wäre. Vers 27. Von Moses und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Das war sicher der spannendste Spaziergang von der ganzen Weltgeschichte.
Aber darf ich fragen, ist es nicht so, dass das jüdische Volk heute noch auf den Erlöser von ihrem Volk wartet und nicht auf den Erlöser von der ganzen Welt? Und jetzt haben Sie gerade gelesen, dass in Danielischer Stadt, dass das der Erlöser von der ganzen Welt ist.
Nein.
In Israel hat man mir gesagt, sie warten auf den Erlöser von ihrem Volk.
Dann haben sie aber nur die Hälfte erzählt. Dann, das ist die grosse Erwartung für im Judentum. Der Messias kommt in erster Linie zur Befreiung vom Volk Israel, aber durch das schlussendlich zum den Segen zu bringen zu allen anderen Völkern. Und zum Beispiel in der Tempelbewegung, heute, wo man darauf hinarbeitet in Israel, dass der dritte Tempel wieder aufgebaut werden könnte, tut man das ganz bewusst im Blick darauf, dass denn das die Zeit vom Messias ist und dass dann die Völker der Welt werden immer nach Jerusalem kommen zum Tempel und dass sie dadurch den einen Gott könnten erkennen. Also das, der Blick für die anderen Völker, das ist tief im Judentum verankert. Allerdings muss man sagen, die Juden sind doch in den letzten 2000 Jahren nicht missionarisch aktiv gewesen. Aber das ist eigentlich ein Volk von den Verfolgungen gewesen. Das Judentum vor der Zerstörung vom Tempel im Jahr 70 ist sehr missionarisch ausgerichtet gewesen. Das heisst, man ist darauf aus gewesen, Heiden können zu Juden zu machen. Und man hat dann auch die Möglichkeit gegeben, dass Heiden haben müssen eine Taufe, ein Ritualbad auf sich nehmen. Und so sind sie Proselyten geworden. Also durch das Tauchbad. Und sie müssen sich dann verpflichten, die Tora einzuhalten. Und da war man sehr darauf aus gewesen und hat auch richtig missionarische Aktivitäten ausgeführt. Dann sind aber die 2000 Jahre Judenverfolgung gekommen und das hat dazu geführt, dass das jüdische Volk sich nur noch auf sich selber konzentriert hat und das aus dem Auge verloren hat. Jetzt aber, seit der Gründung vom Staat Israel, verwacht die missionarische Sicht wieder neu und es gibt bereits Bewegungen, die richtig missionarisch tätig sind. um auch Nicht-Juden können zu interessieren für das Judentum. Ja.
Aber wir haben ja auch den Vers im Alten Testament, das heisst, es ist mir zu wenig, das zu tun.
Ja, wir kommen vielleicht noch auf die Stelle, Jesaja 49, Vers 7, wo Gott zum Messias sagt, es ist zu wenig, dass du nur Israel rettest, gell, die Mensch. Ich habe dich gesetzt zum Heil, dass du das Licht sollst sein von den Nationen bis ans Ende der Welt. Wir kommen noch auf die Stelle. Also die Sicht ist im Judentum da, aber ist wesentlich durch Verfolgungen in den Hintergrund getreten, weil man sich nur noch mit sich selber beschäftigt hat.
Matthäus 23 ist auch der, wo Jesus gesagt hat, denn ihr erzieht das Meer und das trockene Land, um eine Proselyte zu machen.
Haben wir es gehört? Matthäus 23, schon warten, bis alle offen haben, Vers 15, das ist in diesen 7 Weheruf an die Schriftgelehrten und Pharisäer.
Denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Was zeigt, dass sie wirklich missionarisch aktiv waren in dieser Zeit.
Also, dass sie sogar Weltreisen unternommen haben, zum Heiden, zum Judentum überzubringen. Um sie zu Proselyten zu machen. Das ist vielleicht ein Problem zum Verstehen. Warum haben denn die Juden an Paulus dermassen Widerstand geleistet, wo er zu den Heidenvölkern gegangen ist? Oder? Das ist der Grund. Der Paulus hat von Anfang an den Heiden klar gemacht, ihr dürft nicht ins Judentum eintreten. Wenn ihr zum Glauben kommt, dann werdet ihr Christen, gehört ihr zur Gemeinde Gottes oder Kirche Gottes, Ekklesia, so wird es genannt im Neuen Testament. Und das ist nicht ein Eintreten ins Judentum. Das ist etwas völlig Neues. Und das war ein grosses Ärgernis. Hätte der Paulus aus all denen, die zum Glauben gekommen sind, Juden gemacht, die einfach zur Sekte der Nazarener gehört hat, so wie es die Sekte der Pharisäer gegeben hat, die Sekte der Essener, die Sekte der Sadduzäer, so wäre einfach noch eine Gruppe mehr gewesen. Dann hat man nichts dagegen gehabt. Das grosse Ärgernis war, er hat ihnen gesagt, ihr müsst euch nicht bescheiden lassen, ihr müsst nicht ins Judentum eintreten. Und das hat man nicht akzeptieren. Also, aber sonst wäre also die Sicht, der Messias kommt für die Völker der Welt, die ist im Judentum auch verankert, aber durch die Verfolgung in den Hintergrund gekommen. Dann 1. Petrus 1, Vers 11, eine interessante Stelle, wo auch wieder zeigt, die zwei Phasen vom Messias. Der Petrus redet über Bibelschreiber im Alten Testament, wo selber darüber nachgedacht hat, was das eigentlich bedeutet, was sie schreiben. Ich habe überlesen, Vers 10 und 11.
Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach.
Ja, also Propheten im Alten Testament haben darüber nachgeforscht, auf welche Zeit bezieht sich das, was sie sagen, was sie müssen prophezeien. Und dann heisst es eben, wo sie prophezeit haben, von den Leiden, die auf den Messias haben sollen kommen, und von den Herrlichkeiten danach. Also sie haben gesehen, das sind zwei verschiedene Beschreibungen und haben sich gefragt, auf was für Zeiten bezieht sich das? Also ihnen selber ist das nicht alles einfach klar gewesen, sogar der Propheten selber. Und sie haben darüber nachgestudiert, aber sie haben gesehen, die zwei verschiedenen Beschreibungen. Und dann ein Schlüsselvers, oder Schlüsselvers sind die beiden letzten in Jesaja 53. Lest mal etwa 11 und 12.
Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan.
Also da wird gesagt, er, der Messias, wird die Sünde von anderen auf sich laden. Und dann Vers 12 ist eine Begründung. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben. Und dann wird es nochmal erklärt am Schluss vom Vers, in der Mitte vom Vers 12, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Das heißt, der Messias stirbt, schüttet seine Seele in den Tod aus. Seele ist ja, kann ja ein anderes Wort sein für Blut, oder? Weil schon das Gesetz sagt, Seele, und man kann auch übersetzen, Nefesh heisst Seele, Leben. Das Leben ist im Blut. Das heisst, das Blut selber ist der Inbegriff vom Leben. Wenn man das Blut ablässt, das Leben fort. Und der Ausdruck dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, heisst dafür, dass er sein Blut ausgeleert hat in den Tod. Für das gebe ich ihm die Grossen. Wer sind die Grossen von der Welt heute? Clinton und so weiter. Könnt die Reihe selber vervollständigen. Das sind die Grossen. Und der Messias wird verheißen, darum werde ich ihm die Grossen zuteil geben. Das heisst, der Messias wird all die Reiche der Welt wird er von Gott überkommen, als Belohnung dafür, dass er sein Blut in den Tod gegeben hat. Und da kann man also aus dem Text selber beweisen, die zwei Phasen. Zuerst leiden und dann kommt er als Belohnung fürs Leiden, kommt er die Weltreich über. Die Grossen werden ihm zuteil geben.
Dass sie die Beute teilen
mit den Gewaltigen. Mit wem teilt er die Beute?
Die Gewaltigen, die Israel, wo wird überleben, die Zeit von der Drangsal, und Israel wird dann zur höchsten Nation gemacht werden über alle anderen Völker, und so wie der Messias zusammen mit dem Volk Israel die Weltherrschaft hat. Und das sind dann gewissermaßen die Gewaltigen, mit denen teilt er's. Darum Israel hat nach wie vor Verheißung, dass sie die Weltherrschaft überkommen.
Sind die dann Christen auch mitherrschen?
Das kommt dann noch dazu. Aber das wird im Alten Testament nicht verraten, denn gemeint Gottes ist im Alten Testament das Geheimnis gewesen, schreibt Paulus in Epheser 3. Also geht es da speziell um Israel, wo die Gewaltigen sind, die teilen, aber am Messias selber, ihm werden die Grossen zuteil geben. Gut, das... Ja?
Betreffend 1. Petrus 1,11, dass der Propheten unklar war, wenn der Messias kommen will. Ich habe da gestellt Daniel 9,26.
Ja.
Ziemlich klare Zeitangabe, okay, oder?
Wir kommen ja auf Daniel noch.
Ja. Zuerst eben, dass der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben, heisst es, glaube
ich. Jawohl.
Und eben dann Daniel 7, dann den Kontrast der Welt her.
Gut, du kannst natürlich sagen, beim Daniel ist das natürlich, ihm speziell sind die Zahlen mitteilt worden über das Kommen von Messias. Zum Beispiel Jesaja nicht, oder? Jesaja war vorherhin, da hat er natürlich auch darüber nachdenken, auf wen bezieht sich das? Wann ist denn das mit den Gewaltigen? Wann ist das, wo der Messias sein Leben ausschüttet in den Tod? Und ob für den Daniel alles klar war, ist noch eine zweite Frage. Denn immer wieder wird er Sachen genauer wissen, was ihm mitteilt worden ist, und man sagt, versiegelt das Buch, das ist für spätere Zeit und die Erkenntnis wird sich später mehren und man wird das Buch in der Endzeit besser verstehen. Du aber gang hin und du wirst am Schluss so verstehen. Also ihm selber ist vieles nicht klar gewesen, auch was ihm gesagt worden ist. Ich
habe noch mal eine Frage zu der Stelle.
Ja?
Müssen wir nicht unterscheiden zwischen der Andeutung, das Alte Testament auf den Messias macht, wo der Name Messias erwähnt wird. Und eben die Stellen, die eine messianische Bedeutung verlangen, da muss man unterscheiden. Ist das möglich, dass der Daniel 9 die einzige Stelle ist oder eine der wenigen Stellen, die explizit das Wort Messias gebraucht wird. Oder?
Ja, das ist so. Also,
Es ist ja die Rede vom König dann, oder? Der König, wo man zuerst die Aussage über den König, wo man zuerst messianisch deutet, oder?
Also man kann es ja so sagen, der Ausdruck Messias ist ein Ausdruck, der gar nicht so viel vorkommt im Alten Testament. Und das ist für uns jetzt der Fachausdruck geworden. Aber im Judentum hat man zum Beispiel auch geredet über den Ben David. Zum Beispiel die Diskussion im Talmud wird geredet über den Ben David. Und dann hat man schon gewusst, wer ist das? Der Davidsohn. Das ist eben der Verheißende, der mal wird kommen, zum herrschen. Also man kann sagen, für den Messias oder auch für die messianische Idee gibt es verschiedene Bezeichnungen in der Bibel. Man muss gar nicht darauf aus sein, an jeder Stelle den Ausdruck Messias zu finden. Sondern es reicht, wenn geredet wird über den Nachkommen von David, wie Psalm 89, Psalm 132 und 2. Samuel 7 und so weiter. Das reicht als Hinweis eben auf den Verheißenen, wo mal wird den grossen Segen bringen. Gut.
Fragen auf die Gewalten in Epheser 6, Vers 12, die Beherrscher der Luft.
Ja, ja.
Sind das auch die ihm zuteil gegeben werden, die Großen?
Die werden nach Jesaja 24 werden die in Abyssus aber kommen, in Abgrund.
Also zum Schemel seiner Füße?
Ja, noch weiter aber. Ich gebe nur schnell die Stelle. Wir können nicht alle Stellen nachlesen, sonst kommen wir dann nicht durch mit der Zeit. Aber für die das interessiert, er meint also, was passiert mit den Engelmächten, mit den Gefallenen, die heute über die Völker der Welt herrschen. Das wird beschrieben in Jesaja 24, Vers 21 bis 23. Die werden eingesperrt in Abyssus. Darum haben ja die Dämonen, die in dem besessenen Gadarener drin sind, wo sie den Messias, Jesus, gesehen haben, kommen, haben sie gesagt: Was, bist du schon jetzt gekommen, um uns in Abgrund zu tun? Oder? Die haben Angst gehabt, jetzt ist aus. Aber es war noch nicht Zeit gewesen. Die haben auch nicht gecheckt, auf welche Zeit sich das bezieht. Also, man sieht, das ist nicht nur für Menschen schwierig im Allgemeinen, es ist auch schwierig für Propheten und es ist sogar schwierig für Engelmacht zu verstehen, was die Sache in der Bibel bedeutet. Also, es soll eine Ermutigung sein für die, die das Gefühl haben, sie verstehen vieles nicht in der Bibel. Das ist völlig normal. Gut, die zwei Phasen. Jetzt ist aber noch etwas ganz interessant. Der Herr Jesus ist ja nachweislich ein Nachkommen vom David. Und darum hat man ihn ja auch gekannt im Volk, allgemein damals als Sohn Davids. Zum Beispiel der Blinde bei Jericho hat doch gerufen: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jeschua ben David, so hat er geschrauen, oder? Das war bekannt. Und seine Mutter, Maria, war nämlich ein Nachkomme von David. Und ihre Abstammungslinie ist aufgeschrieben in Lukas 3, letzter Abschnitt. Und das war bekannt. Es ist nämlich interessant, der Herr Jesus hat doch in Nazareth, in der Synagoge, hat er doch aus der Bibel vorgelesen. Eine Lesung gemacht aus Jesaja. Lukas 4. Das hat man nicht dürfen, wenn man nicht ein einwandfreies Geschlechtsregister hat. Also wer zum Beispiel unehelich geboren ist, hat in Israel kein Recht gehabt, in der Synagoge eine Lesung zu machen. Also das ist interessant, wie also die Abstammung von der Maria, dass die anerkannt war. Und eben auch seine Abstammung durch David. Aber wie hat sein Adoptivvater geheissen? Josef. So ist er der Messias Ben Josef gewesen. Und durch Maria ist er der Messias Ben David gewesen. In einer Person. Und interessant, in Verbindung mit der Ankündigung von seiner Geburt ist doch ein Engel zu der Maria gekommen. Mal lesen, was er gesagt hat, der Gabriel in Lukas 1. Also einer von der höchsten Engelmacht ist zu der Maria gekommen und sagt, Vers 31 bis 33.
Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm und Thron sein. Und er wird ein König sein in das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben.
Jawohl, da wird also seine Aufgabe angekündigt. Er kommt den Thron über von seinem Vater David und er wird in Ewigkeit herrschen, genauso wie in Daniel 7, Vers 14. Da haben wir also ganz deutlich den Messias, Ben David für uns. Der herrscht, es wird nichts geredet über seine Leiden. Jetzt hat doch der Josef auch eine Erscheinung gehabt, eine Engelerscheinung, im Traum allerdings. Und was hat der Engel ihm gesagt? Matthäus 1, Vers 20.
Während er dies aber bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden.
Also da geht es um den Messias, wo leiden wird. Der, der sein Volk rettet, der Messias nach Jesaja 53, wo sein Volk rettet von ihren Sünden. Das wäre also die Vorstellung vom Messias Ben Josef. Der leidende Messias wird dem Josef angekündigt und der herrschende Messias wird Maria Bat David, die Tochter von David, angekündigt. Und so haben wir also beide Beschreibungen. Eine hat Josef bekommen, eine Maria und es geht um ein und derselbe Messias. Ja? Ja. Sehr gut, das haben wir ja gerade in dem Text drin. Josef, Sohn Davids. Sein Geschlechtsregister wird ja gerade in Matthäus 1, ab Vers 2 bis 17 beschrieben. Und es geht zurück bis auf den Abraham. Das heisst also, Maria und Josef, die haben identische Geschlechtsregister vom Abraham über bis auf den David. Beide sind Nachkommen von David. Aber die Linie von Josef und von Maria trennen sich dann in den Nachkommen von David. Der Josef stammt direkt vom Salomo ab, dem grössten König Israels, und führt dann durch die Königslinie von Juda durch. Während Maria stammt ab von einem Bruder von Salomo, vom Nathan, und diese Linie geht dann neben der Königslinie durch. Das heisst, Maria war also nicht aus der königlichen Linie gewesen, im Gegensatz zum Josef. Aber wenn man das Geschlechtsregister von Josef studiert, sieht man den letzten in seiner Linie, der auf dem Thron war, das war der Jekoniak. Der letzte König aus seiner Linie bis zur babylonischen Gefangenschaft. Wird erwähnt im Vers 11. Jekonia. Und der Jekonia, der hat sich dermassen unmoralisch aufgeführt, dass der Prophet Jeremia ihm sagt, Jeremia, kann nur schnell die Stelle angeben, Jeremia 22 ist sein Geschlechtsregister verflucht worden. Jeremia 22, 24 bis 30. Ich lese mal schnell den Vers 30 vor. O Land, 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 höre das Wort des Ewigen. So spricht der Ewige. Schreib diesen Mann auf als kinderlos, als einen Mann, der kein Gedeihen hat in seinen Tagen. Denn von seiner Nachkommenschaft wird nicht einer gedeihen, der auf dem Thron Davids sitze und fortan über Juda herrsche. Das heisst, die Königslinie hat einen Fluch bekommen beim letzten König, beim Jekonia. Und er ist gesagt worden, nie wird ein Nachkommen aus dieser Linie, aus dem Samen, wird auf dem Thron sitzen und herrschen. Der langen Rede kurzer Sinn. Der Josef hätte nie können König werden. Aber dadurch, dass Maria und Josef sich verliebt haben und dann geheiratet haben, ist der Josef, der Adoptivvater, gesetzlich geworden vom Herrn Jesus. Und durch das hat der Herr Jesus juristisch Anrecht bekommen auf sein Geschlechtsregister aus der Königslinie. Ist aber kein Same von Jekonia. Und durch Maria ist das erfüllt worden, dass der Messias muss aus dem Samen Davids kommen. Also ein biologischer Nachkomme von David sein. Und das ist nochmal ein Aspekt von der Jungfrauengeburt. Durch das ist es wieder möglich gewesen, dass es zusammenkommt. Königslinie. Und der Fluch hat mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Ja?
Darf ich noch fragen, ist Jesus der Erste gewesen, der den Namen getragen hat? Oder ist das schon ein Name gewesen, der vorher üblich gewesen ist? Das weiss ich nicht.
Jesus ist die griechische Aussprache, also nicht Übersetzung, Aussprache von Hebräisch Jehoshua oder Kurzform Jeshua. Und der Josua, der hat Jehoshua, also in der Bibel, das Buch Josua heisst Sefer Jehoshua. Und darum hat Septuaginta, die älteste Übersetzung aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, da heisst das Buch Josua, heisst das Buch Jesus. Und dann in der nachexilischen Zeit, also wo man zurückkommt aus Babylon, dort findet man die Kurzform, zum Beispiel der Hohepriester Jeshua im Buch Zacharia, 3 Vers 1 und folgende. Das ist also ein üblicher Name gewesen in Israel. Und der Messias ist dann mit dem Namen bezeichnet worden. Und das heisst, Jeho oder Je heisst der Ewige. Das ist eine Kurzform von Yahweh. Und Shua, die Silbe bedeutet Rettung. Also der Ewige ist Rettung. Darum das Wortspiel. Du sollst seinen Namen Yeshua heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Ja. Ja.
Sie hat anerkannt, dass er das hätte dürfen.
Ja.
Und dann hast du die Begründung gegeben, sie haben anerkannt, die Linie von der Maria.
Ja.
Wenn er doch jetzt Adoptivsohn von Josef war, dann geht ja eigentlich die Linie von Josef davon aus, oder?
Ja, aber ich wollte mit dem sagen, dass man also, das weist darauf ein, dass man ihre, dass man ihn nicht als unehelichen Sohn angeschaut hätte. Also, dass man seine Abstammung als sauber anerkannt hat. Dort in Nazareth. Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und auch später ist er landesweit ist er ja in die Synagogen umgegangen und hat in die Synagogen predigt. Das hat man nie zugelassen. Und die Geschlechtsregister sind ja auch gesammelt worden. Es hat ja auch das Zentrum gegeben im Tempel in Jerusalem. Also, so Sachen hat man sofort untersucht. So eine Geschlechtsregister, wenn jemand da im Land irgendwie bekannt worden ist. Und wenn die Geschlechtsregister nicht einwandfrei gewesen wären, hätte man so jemanden gerade als unkompetent abgetan. Aber das ist nicht möglich gewesen, weil die Sache ganz eindeutig gewesen ist mit den Geschlechtsregistern.
Später wird haben wir alle Sachen in der Vorhof gemacht oder schönes Mitwind. Hier sind die Figuren reingeboren.
Ja, ja, das ist natürlich dann. Aber das ist, könntest du auch bezeichnen als eine massive Ausfälligkeit, oder? Aber hat nicht einmal entsprochen dem, was allgemein gegolten hat.
Aber haben Sie wahrscheinlich auch schnell mit Heiraten, oder? Sonst hätten Sie es ja
gemerkt. Ja, wobei die Frage ist, wie weit hat man das eben anerkannt, dass es effektiv eine wunderbare Geburt war? Und wenn ich noch, vielleicht noch darauf zurückkomme, sogar im Judentum hat man das Verständnis gehabt, zum Beispiel beim Rabbi im Mittelalter, sagt er, der Messias werde auf eine wunderbare Art geboren werden. Und es werde keinen Mann geben, wo man würde können sagen, das ist der Vater vom Messias. Sogar noch im Mittelalter findet man die Auffassung im Judentum. Wenn das würdest du jemandem sagen, so ein Durchschnittsjude heute, der würde ausfällig werden. Und würde sagen, das hat mit Judentum überhaupt nichts zu tun. Und dann musst du sagen, was er meint mit Judentum. Ob er meint das alte Judentum oder das moderne Judentum. Denn das moderne Judentum im 20. Jahrhundert unterscheidet sich in vielen Hinsichten ganz massiv vom alten Judentum vor 2000 Jahren. Und sogar noch aus dem Mittelalter. Da werden wir noch sehen, seit dem Mittelalter sind ganz wesentliche Änderungen in der Auslegung passiert, gerade auf messianisch, was die messianische Deutung anbetrifft. Ja?
Ich habe jetzt gleich nicht ganz verstanden, wer eigentlich hat der Reden in der Synagoge? Sind das ausschließlich Leute gewesen, die die ein einwandfreies Geschlechtsregister hatten, aber aus jedem Stamm oder aus dem Stamm Juda oder aus dem Stamm Levi?
Also aus jedem Stamm. Aber wenn zum Beispiel jemand sagen wir, aus einer Mischehe gekommen wäre, der Vater ist ein Heid und die Mutter ist eine Jüdin, das wäre zum Beispiel etwas, das nicht sauber ist. Oder eben, es wäre eine uneheliche Geburt, dann hätte man so jemanden nicht akzeptiert, dass er vorliest in der Synagoge. Und das, die Tatsache weist darauf hin, dass man also ihn angeschaut hat, erstens als Volljud und zweitens, dass er nicht unehelich durch eine uneheliche Beziehung geboren worden ist.
Dann war also der Paulus ein Volljud, aber der Timotheus ein Halbjud.
Ja, ja.
Dann hätte der Timotheus also in der Synagoge nicht reden.
Das wäre wohl ein Problem gewesen. Aber für ihn war noch ein Vorteil, dass seine Mutter Jüdin war. Denn das ist auch noch heute die rabbinische Auffassung, jemand, der eine jüdische Mutter hat, der wird als Jude angeschaut. Das ist natürlich nicht gerade das Ideale, no? Das ist natürlich ein bisschen etwas unsauberes dabei. Aber doch wird er als Jude anerkannt. Hingegen, wenn nur der Vater Jude ist, dann muss er auch das Judentum praktizieren und beweisen, dass er überzeugt ist von der Religion von seinen Vätern. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Die Mutter ist die, die mehr ein Kind prägt, oder? In seinem Wesen, in seinem Empfinden und so weiter. Und Denken. Und zweitens kann man die Mutterschaft leichter beweisen als Vaterschaft. Das ist ein ganz praktischer Aspekt. Weil die Mutter wissen meistens genau, welches Kind das sie da gerade am Anfang in den Armen hatten.
Aber dann hätte in dem Fall im alten Judentum ja die quasi sollen merken, dass das der Erwartete war, weil sie die außergewöhnliche Geburt anerkennen.
Ja, aber es sind ja tatsächlich auch Tausende gewesen, zu neutestamentlichen Zeiten, die zum Glauben gekommen sind an Messias. In der Apostelgeschichte 21 heisst es, siehe, wie viele Zehntausende der Juden es gibt, die glauben. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Also die messianische Bewegung ist riesig gewesen. Und noch etwas. Schon nach ein paar Monaten sind die Männer schon 5'000, eine Zahl 5'000 erreicht in Jerusalem. Oder? Das wird gesagt in Apostelgeschichte 5. Ja, wie viele Pharisäer hat es damals gegeben? Die haben etwa 6'000 Mitglieder gehabt. Und jetzt kommt da eine neue Bewegung, Sadduzäer übrigens noch weniger, bedeutend weniger. Jetzt kommt da eine neue Bewegung, innerhalb von Monaten sind es bereits 5'000 Männer. Also das ist ein Wachstum gewesen, wo man darum versteht, warum Sadduzäer so eifersüchtig geworden sind in der Apostelgeschichte. Also das sind wirklich, das ist nicht eine kleine Sache gewesen, das ist eine grosse Bewegung gewesen. Sonst noch etwas? Gut, jetzt ist 3, jetzt müssen wir Pause machen nach dem Plan. Es ist gut, wenn es keine Fragen gibt, dann weist das darauf hin, dass alles klar ist. Also wir sind dort gewesen, dass wir aus dem Alten Testament selber haben können erkennen, aus dem Schluss von Jesaja 53, dass der Messias in zwei Phasen erscheint. Zuerst leidet und dann herrscht. Und wir haben gesehen, dass eben auch neutestamentlich die beiden Beschreibungen Messias ben Josef und Messias ben David zu finden sind, aber in einer Person. Und man hat auch gesehen, also die Bedeutung vom Geschlechtsregister von Josef, das Geschlechtsregister von der Maria und wie unbedingt nötig es war, dass die zusammengekommen sind. Das kommt aus einem anderen Grund, aus einem ganz tief menschlichen Grund, etwas Bemerkenswertes. Maria und Josef, wo sie sich miteinander verlobt haben, die haben doch nichts geahnt, dass ihre Beziehung schlussendlich von heilsgeschichtlicher Bedeutung und Tragweite sollte sein, dass genau sie zusammen müssen. Aber sie haben wirklich die Überzeugung gehabt, offensichtlich vom Willen Gottes, und haben das auch wollen. Die haben sich ja verliebt. Und Das zeigt, wie Gottes Weg so hoch sind. Er kann uns etwas führen, einen Weg. Und erst im Nachhinein kann man dann noch mehr sehen, warum das wirklich Gottes Führung war. Also, dass man selber im Moment gar nicht die ganze Tragweite kann bewusst sein. Und ich denke, dass mit diesen beiden, Josef und Maria, ein ganz eindrückliches Paradebeispiel. Also nebenbei gesagt, damals im Judentum war es üblich, dass ein Mädchen sich verlobt hat mit 12 bis 14. Und geheiratet dann ja, mit ungefähr 14. Und bei den Buben war es mit zwischen 16 und 18. Verlobung und mit 18 heiraten. Also, wir sind schockiert, oder? Ist das möglich? Aber die ganze Gesellschaftsstruktur ist natürlich ganz anders gewesen. Das kann man nicht übertragen auf uns. Wobei, manchmal dunkel sein, es wär wahrscheinlich eine grosse Lösung, wenn wir das auch wieder einführen könnten, unsere Gesellschaft so verändern könnten. Durch das fällt nämlich die ganze Spannungszeit der Pubertät fällt schlicht dahin. Oder? Bei uns ist es so wahnsinnig rausgeschoben worden. Und dann nachher noch mit Berufsausbildung und gewisse machen noch Studium und so weiter oder noch Zusatzausbildung und so weiter. Und das Problem hat man damals also ganz anders gelöst. Aber gut, das ist in dieser Zeit gewesen und das kann man auch nicht verabsolutieren, wenn man denkt, zum Beispiel der Jakob hat mit 60 geheiratet. Also gibt es auch dann noch Möglichkeit, oder? Ja, das... Das ist ein bisschen ein Gegengewicht, dass man nicht meint, dass es Ideale, also mit 14 können heiraten oder beziehungsweise 16. Aber wieso ich das noch sage, ist der Grund. Ja.
Weißt du, dass man dann fühlt, man muss 20 Jahre, dass man ein Kind bekommt?
Ja, beim Isaac war es natürlich so gewesen, oder? Aber
der hat 40 Jahre gebetet.
Nein. Sie hat gefragt, eben wegen dem Isaac, der 20 Jahre gebetet hat.
Der Jakob hat auch.
Ja, bestimmt. Jakob hat auch lange gebetet, ja. Und sie ist halt, eben, sie ist relativ spät gekommen, aber sie ist dann doch noch gekommen. Aber ich wollte das nur als Gegensatz zeigen, dass man nicht irgendwie das irgendwie als Ideal anstellen und die ganze Sache mit Durchschlusspanik und so weiter. Also eben, der Patriarch Jakob gibt einem schon noch eine Hoffnung. Dass es auch biblisch ganz anders kann aussehen. Gut. Aber das war eigentlich nicht der Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Das würde ich mehr in ein E-Seminar hören. Oder für die, die es noch dazukommen wollen. Aber der Punkt ist der, Maria hat doch die Botschaft vom Engel bekommen und hat geglaubt. Man stellt sich da immer vor, so eine junge Frau, vielleicht 25, da war es ein Mädchen. Und der Josef, der beschrieben wird als Gerechte, also ein Zadik, heisst das auf Hebräisch, das ist jemand, der ganz außergewöhnlich nach der Tora gelebt hat. Das war ein 18-jähriger junger Mann. Also es gibt auch noch andere Dimensionen.
In dem Moment hat aber Maria um die heilsgeschichtliche Bedeutung gewusst, die ja bei Engel gekommen ist. Oder haben die sich vorher verlobt? Nein, nachher?
Nein, die haben schon vorher. Sind die... Ja, klar. Und darum hat ja der Josef hat ja dann sie stillschweigend als Verlobte entlassen. Und dann heisst es aber eben, er sei eben ein Zadik gewesen, ein Gerechter, und hätte sie dann nicht öffentlich zur Schau stellen. Aber auch das muss man sich vorstellen, ein 18-Jähriger, der also wirklich mit Überzeugung nach der Bibel gelebt hat. Und offensichtlich vorbildlich. Das gibt so einen anderen Bezug zu dieser ganzen Geschichte, meinte ich. Übrigens noch zu dieser ganzen Josef, Mashiach ben Josef Geschichte. Der leidende Messias ist noch interessant. Josef ist von seinen Brüdern verworfen worden, gehasst worden. Und sie haben den Heiden überliefert. Eine medianitische Karawane hat ihn gekauft und mitgenommen und nach Ägypten verkauft. Und dort kommt Josef nochmal ins Loch haben, also zweimal, kann man sagen. Er wird nämlich auch von den Heiden verworfen. Oder in Ägypten. Und da sehen wir, auch der Messias ist verworfen worden von Israel, aber auch von den Heiden. Denn die Römer haben ihn gekreuzigt. Die Römer haben ja schlussendlich Kreuzigung möglich gemacht. Und In beiden Fällen kommt der Josef in die Grube runter, das Bild vom Grab. Und in beiden Fällen, also bei den Brüdern, kommt er wieder raus und er kommt auch wieder raus in Ägypten und steigt dann auf zum Herrscher über Ägypten. Während seine Brüder ihn von ihm nichts mehr wissen. Und so ist doch der Messias verworfen worden vom jüdischen Volk und von den Heiden. Und dann ist er auferstanden am dritten Tag und ist in den letzten 2000 Jahren zum Herrscher aufgestiegen von Millionen von Heiden, von Nichtjuden. Während der grosse Teil vom jüdischen Volk ihn nicht gekannt hat. Und dann sieht man aber, die Josefs Geschichte ist dann nicht fertig. Dann kommt die grosse Drangsal über die Brüder von Josef. Sie kommen in die höchste Not und suchen dann Hilfe in Ägypten. Und sie kennen ihre Brüder nicht. Und er ist sehr hart zu ihnen. Und dann hört Josef, wie sie sagen, oh, wir haben doch die Seelenangst vor unseren Brüdern gesehen. Ihr Gedämmt trifft uns das alles. Und er merkt, in diesen Brüdern geht etwas vor. Da ist eine Veränderung passiert. Und sagt er, bringt das nächste Mal, wenn ihr kommt, nehmt den Benjamin, den Jüngsten, mit. Und sie sagen, was? Nein! Das können wir unserem Vater nicht nur einmal antun, so etwas. Josef merkt, da ist wirklich etwas gegangen. Die würden das Gleiche nicht nur einmal machen. Und die kommen also in grösste Not, bis dann der dramatische Augenblick kommt, wo der Josef alle rausschickt und den Brüdern sagt, ich bin Josef, euer Bruder. Und anfängt zu heulen. Und seine Brüder umarmt. Und das entspricht ganz genau, was wir dann im Sacharja haben, wo der Messias kommen wird in der Zukunft. Und es heisst in Sacharja 12, Vers 10, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann heisst es weiter, und sie werden über ihn wehklagen, wie mit der Wehklage über den Eingeborenen. Und das ganze Land wird wehklagen und eine Totenklage anheben. Über den, der vor ihnen steht und lebt. Also haben wir genau auch in der Josefs Geschichte die beiden Phasen. Zuerst leiden und verworfen werden und nachher herrschen. Und zwar sowohl über die Brüder als auch über die Heiden, über Ägypten. Also das ist so wunderbar dargestellt. Beim nächsten Bibelstudietag werde ich dann noch eine Statue zeigen vom Josef, die man gefunden hat. Jetzt eben mit den neuen ägyptischen Chronologie und Identifizierungen. Dann sehen wir mal, wie der Josef ausgesehen hat. Ist noch interessant. Also nicht so, wie man sich vorgestellt hat. Und ich zeige Ihnen auch seinen Palast in Ägypten. Seine Säulenhalle, die es hat, mit 12 Säulen. Und man hat übrigens sein Bett gefunden. Sein grösstes Bett, das man in ganz Ägypten gefunden hat je. Was gut zum Traumdeuter, oder? Da kommt dieser Träumer, haben die Brüder gesagt. Eben der, der dauernd im Bett träumt. Das grösste Bett in ganz Ägypten. Also, das nur so ein bisschen als Ausblick. Und das Interessante ist, in der ganzen Josefs Geschichte finden wir etwa 300 Parallelen zum Messias. Also es ist schlicht phänomenal, die ganze Geschichte, was die in Bezug auf unser Thema eben gerade bringt. Der Leidende und herrschende Messias. Gut, ist bis dahin noch etwas?
Damals gestanden ist nicht, also dass sie hinter dem Bett
kommen. Das kommt dann gerade unten, das ist die Stelle Sacharja 12, Vers 10 bis 14. Ich habe unter dem nächsten Abschnitt eine Bibelstellensammlung gemacht von verschiedenen im Judentum messianisch deuteten Stellen. Und was einem auffällt, ist, das sind ja alles sinnige Stellen, wo man auch im Christentum auf den Messias deutet. Das ist aus dem Grund sehr wichtig. In der liberalen Theologie, was macht man aus der ganzen messianischen Prophetie? Da sagt man, das ist überhaupt nichts. Das sind einfach christliche Interpretationen von gewissen Stellen und so. Und das macht dort im Allgemeinen überhaupt keinen Eindruck. Tja. Aber das Interessante ist ja, die Stellen sind nachweislich nicht erst von Christen auf Jesus von Nazareth gedeutet worden, sondern das sind Stellen, wo man auch im Judentum, unabhängig von Jesus von Nazareth, als vom Messias sprechend verstanden hat. Und das gibt natürlich dem Ganzen eine ungeheure Beweiskraft, dass sogar Sennig, wo Jesus von Nazareth vollständig als Messias ablehnet, dass die von der gleichen Stelle redet, wenn sie den Messias meinen. Also das gibt der ganzen Beweisführung noch viel grösseres Gewicht. Man hat mit diesen Stellen gerechnet und man könnte tatsächlich zeigen, dass Jesus von Nazareth genau diese Stelle so eindrücklich erfüllt hat. Also das ist nicht gemeint, dass wir jetzt durch all die Stellen durchgehen, sondern einfach, dass man da eine Stellensammlung hat. Ist aber nicht vollständig, darum habe ich am Schluss noch geschrieben etc. Aber es sind sehr wichtige Stellen. Und das führt uns einmal zu dieser Stelle Jesaja 53. Dummerweise hat der, der die Kapiteleinteilung gemacht hat, da schlecht eingeteilt. Darum der ganze Abschnitt über den Knecht Gottes, der fängt an, Kapitel 52, Vers 13. Können wir dort mal schnell lesen? Also schnell meine ich einfach mal den Anfang. Nicht das Ganze. 52, Vers 13 bis 15 könnt ihr jemand vorlesen.
Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. So wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündigt ist, die werden es nun sehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet.
Ja, mal bis dahin. Machen wir nachher weiter. Also, der Ausdruck Messias kommt ja in dem Text nicht vor. Und ich habe gesagt, das ist... Das braucht es auch nicht, denn die meisten messianischen Stellen haben gar nicht den Titel. Aber da haben wir den Titel Avdi. Mein Knecht heisst das. Siehe, mein Knecht. Und es gibt eine ganze Reihe von Kapiteln in Jesaja, wo über den Knecht vom Herr geredet wird. Und das ist ein Titel für den Messias. Jetzt im Judentum ist es heute so, dass wenn man einem Jude sagt, Jesaja 53 redet vom Messias, da kommt die Antwort über, das stimmt gar nicht. Das ist, im Judentum wird das deutet auf Israel, wo viel, das jüdische Volk, wo viel hat müssen leiden, unter den anderen Völkern. Und der leidende Knecht da, das ist niemand anders als Israel, als Volk, wo der Knecht Gottes ist. Aber dann wird einem verschwiegen damit, dass das nicht Auslegung war im alten Judentum. Das wird hauptsächlich heute vertreten und auch in israelischen Schulbüchern findet man das. Aber die alten jüdischen Auslegungen und sogar der Talmud erklären das Kapitel als messianisch. Was ist passiert? Es ist vor allem im Mittelalter geschehen, dass verschiedene grosse Auslegger wie Rashi, das ist einer der grössten Auslegger, und Abrabanel und so weiter, die haben die Deutung eingeführt und verbreitet. Oder die populär gemacht. Möglicherweise sind sie auch schon ein bisschen älter. Aber die haben sie vor allem verbreitet. Und sie sagen auch, sie geben auch zu ihren Schriften, dass das entgegen der Auffassung ist von den Lehrern früher. Und warum hat man die Interpretation gewechselt? Natürlich, weil dauernd kommen Christen mit dem Kapitel hinführen. Und das ist dermaßen überzeugend, dass man müsse etwas machen zum da den Hahn zu trüllen. Also hat man die Interpretation gewechselt und gesagt, das redet nicht vom Messias, sondern das redet vom Volk Israel, vom leidenden Volk und Kasten, verachteten Volk unter den Völkern. Aber zum Beispiel im Targum Jonathan ben Uziel, da wieder zu einer Erklärung. Targum heisst Übersetzung. Es gibt eine ganze Reihe aramäische Übersetzungen vom Alten Testament. Und die hat man schon zu neutestamentlichen Zeiten und vorher hat man in Synagogen, wo es Leute gehabt, die nicht mehr Hebräisch können, sondern Aramäisch, für die hat man eine Übersetzung gemacht beim Vorlesen. Das heisst, man hat, also bei der Synagogenlesung hat man einen Vers aus der Tora gelesen und dann hat man ihn frei auf Aramäisch übersetzt. Und das hat man normalerweise aus dem Stegreif gemacht. Und dann hat man aber ein bisschen später angefangen, die Übersetzungen auch schriftlich abzufassen. Und darum haben wir also solche Targum, wie zum Beispiel das Targum Jonathan ben Uziel, das stammt so aus der Zeit zwischen dem 1. und 5. Jahrhundert. Es ist anscheinend auch überarbeitet worden. Und dort, in deren Übersetzung von Jesaja 53, steht dann die Übersetzung so: Siehe, mein Knecht, der Messias wird einsichtig handeln. Da wird also vom Übersetzer direkt der Ausdruck Meschicha, auf Aramäisch, Mashiach, Meschicha, der Messias, eingesetzt. Beweist also, dass wir eine sehr alte Auffassung haben. Und noch etwas ist wichtig. Das Targum Jonathan ben Uziel, das ist die Übersetzung von allen Propheten, das hat eine sehr alte Tradition und geht wahrscheinlich in vorchristliche Zeit zurück. Und darum hat das natürlich umso mehr Gewicht, weil das ist ein Hinweis, dass man bereits in vorchristlicher Zeit das Kapitel messianisch deutet hat. Und dann sogar im Talmud, ich habe ja geschrieben, babylonischer Talmud, das ist also der ganz verbindliche Talmud, im Traktat Sanhedrin 98b, dort wird diskutiert, für wer ist eigentlich die Welt geschaffen worden. Und dann wird die Meinung vertreten, dass die Welt für den Messias geschaffen worden ist. Und dann wird in dieser Diskussion die Frage gestellt, was ist sein Name? Und dann liest man weiter. Die Rabbanim haben gesagt der Aussätzige. Denn es heißt, für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für aussätzig. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das Wort ist sonst bei Übersetzungen normalerweise wiedergegeben, anstatt aussätzig. Von Gott bestraft. Oder? Aber der Ausdruck bestraft, Nagua, ist eigentlich ein Fachausdruck im Judentum, speziell für diejenigen, die mit Lepra bestraft sind. Also wir haben ihn angeschaut als einen, der aussätzig ist. Das heisst unrein. Heisst in Jesaja 53. Und darum sagen sie, dass Nagua, das ist ein Titel für den Messias. Das heisst also, im Messias wird das so aufgefasst. Und ich habe geschrieben, die Rabbanim haben gesagt, nicht einfach die Rabbis. Rabbanim, das sind die ganz grossen, wichtigen Lehrer Israels. Das gibt ihm also umso mehr Gewicht. Dann in einem anderen Kommentar, ich habe da mal mitgenommen, dass man ein bisschen sieht, wie so jüdische Kommentare aussehen. Das ist auch eine Rabbinerbibel. Da sieht man, wie hebräisch Text ist drin. Nebenzu sind die verschiedenen aramäischen Übersetzungen rundum verschiedene Kommentare. Kann man mal anschauen, ist sehr, sehr interessant, nur schon fürs Auge. Das ist das Buch Yalkut Shimoni. Auch ein sehr wichtiger rabbinischer Kommentar. Aus dem Mittelalter, dort heisst es Jesaja 52, Vers 12. Dies ist der König Messias. Er wird erhoben und erhöht und sehr hoch sein. Ich habe es ein bisschen komisch übersetzt, aber das ist, damit ich die Wörter beibehalten können. Mehr erhoben als Abraham, erhöhter als Mose, höher als die dienenden Engel. Oder wir haben ja die drei Stufen gelesen im Vers 13. Es ist 52, Vers 13, das ist ein Schriftfehler. er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Und das wird dann interpretiert. Erhoben heißt eben mehr erhoben als der Abraham. Erhöht, erhöhter als der Mose. Und sehr hoch sein, eben höher als die dienenden Engel. Was kommt einem für einen neutestamentlichen Brief in Sinn? Hebräer 1. Wird doch genau so geredet über den Sohn Gottes, dass er höher ist als alle Engel. Und dann nachher im Kapitel 3 wird auch beschrieben, wie er höher ist als der Mose. Und dann in Kapitel 7 wird beschrieben, wie er grösser ist als der Abraham, weil auch grösser als der Melchisedek. Der Melchisedek ist ja grösser als der Abraham, also ist der Messias noch grösser als der Abraham. Also absolut neutestamentlich anklingende Auslegung. Und wie kommen die auf die Idee? Die haben sicher nicht den Hebräerbrief abgeschrieben. Das weist also darauf hin, dass es auch bereits eine alte Auslegungstradition war, wo dann der Schreiber vom Hebräerbrief bereits schon aufgenommen hat und im Neuen Testament verankert hat. Und jetzt könnte man also noch massenweise Zitate bringen von grossen Rabbinern aus der frühen Zeit, die das so ausgelegt haben. Also es sind nicht nur einzelne Zitate, sondern wirklich ein Haufen. Eine sehr schöne Sammlung von solchen Zitaten findet man beim Arnold Fruchtenbaum, Jesus war ein Jude. Sehr zu empfehlen, das Büchli. Und schon viele Juden sind durch das zum Glauben gekommen. Er selber ist ursprünglich polnischer Jude, der nach Amerika emigriert hat, schon als Kind. Dann hätte ich noch ein Zitat lesen vom Rabbi Alshesh aus dem 16. Jahrhundert über Jesaja 53. 16. Jahrhundert noch, also. Das ist schon später als die Umdeutungen, die ich gesagt habe vom Rashi. Unsere alten Rabbinen haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, dass hier, also in Jesaja 53, die Rede vom König Messias sei. Das ist so ein typischer Titel für den Messias, König Messias. Daraus nehmen auch wir ihnen folgend an, dass für das Subjekt dieser Weissagung David, nicht Josef, David, das ist der Messias, gehalten werden müsse, wie dies offenbar ist. Also ganz klar gesagt, das ist eigentlich eine sehr klare Sache, dass das eine messianische Stelle ist. Ja? Ja, dann sagen sie gewissermaßen, hat das Volk Israel so viel müssen leiden, aber schlussendlich ist es eigentlich zum Wohl für die anderen Völker. Und schließlich haben ja die anderen Völker sehr viel können profitieren durch die Juden, auch in den vergangenen 2000 Jahren. Und das stimmt natürlich. Viel Sagen ist gekommen über die Nationen, gerade durch das jüdische Volk. Nebenbei gesagt auch viel Fluch. Freud mit seiner tiefen Psychologie, wie der unsere Kultur versucht hat und unmoralisch gemacht hat, das ist auch ein Jude gewesen. Und Marx, wo mit dem Kommunismus ein Elend über die Menschheit gebracht hat, ist auch ein Jude gewesen. Wie? Einstein, er ist natürlich ein überzeugter Pazifist gewesen. Also das, bei ihm ist natürlich eine Tragik, dass er gewissermaßen noch der Vater von der Atombombe geworden ist. Aber das hat auch seine Auswirkung gehabt. Aber dort eigentlich ungewollt. Also man würde ihm ganz grosses Unrecht tun, wenn man ihn irgendwie da anschwärzen würde. Aber ich wollte nur sagen, es ist durch beides muss man sehen, dass sowohl Sagen, gewaltige Sagen, wie auch Fluch durch das Volk gekommen ist auf die Heidenvölker. Das sind zwei Aspekte, die auch biblisch begründet und beleidigt sind. Aber jetzt wegen Jesaja 53, schlagen wir das nochmal auf. Vers 8 am Schluss. Oder liest jemand den ganzen Vers 8 mal.
Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war.
Da haben wir. Er tut Stellvertretung für wer? Ja, Gott sagt, er leidet anstelle von meinem Volk. Da wird er also gerade unterschieden vom Volk Gottes, unterschieden von Israel. Also kann er nicht identisch sein. Er ist gerade eben nicht das Volk, sondern er leidet für das Volk. Nicht für die Völker, sondern Ami heisst es auf Hebräisch, mein Volk. Und dann Vers 9. Könnt ihr das jemand lesen?
Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Tod und sein.
Da wird es einem auch schwül werden. Wer wagt als Nicht-Jude oder als Jude zu sagen, dass man in seinem Maul noch nie einen Trug, also einen Lug gefunden hat? Können wir alle abfahren, oder? Das ist unmöglich. Das kann sich nur auf einen beziehen. Kein Unrecht begangen. Wer kann das sagen? Welches Volk kann das sagen? Es gibt kein Volk. Es gibt keinen Menschen, das könnte ich sagen, außer dem Messias. Und kein Trug in seinem Munde gewesen ist.
Unrevidiert Elberfelder, mein Volk im Vers 8.
Ja.
Sein Volk.
Oh! Die haben aber etwas gemacht. Sein Volk im Text, ohne Fußnote. Was steht in der Fußnote? Was steht in der Fußnote?
Also das Gottfeld hat keine Fußnote. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Ohne Fußnote.
Und andere haben auch keine Fußnote. Was steht?
Hier steht meines.
Ja, das ist aber interessant. Somit. Aha, wer kennt die? Ah, Qumran. Oder, darf ich nachher schauen? Das ist Qumran. So mit Qumran. Masoretischer Text meines Volkes. Ja, in der Qumran-Handschrift kommt das vor, dass sein Volk. Moment schnell. 53 Vers 8. Seines ist in Qumran, in die Jesaja-Rolle von Qumran. Jawohl, stimmt. Also in der Jesaja-Rolle. Jetzt muss man Folgendes wissen. Die Jesaja-Rolle von Qumran wird heute unter Gelehrten, selbst bibelkritischen, liberalen Theologen, werden die Rolle von Qumran als im Allgemeinen schlechter als der masoretische Text, der herkömmliche hebräische Text, angeschaut. Das heisst, also der herkömmliche Text ist im Zweifelsfall ist das der richtige Text. Das heisst, in Qumran hat man weniger Texttreue und genaue Überlieferung als im offiziellen Judentum und von dort haben wir den Text damit. Und das ist natürlich auch erklärbar, denn Essener oder die Qumran-Gemeinschaft ist ja eine Randgruppe gewesen, die aus der Gesellschaft ausgestiegen ist. Und das offizielle Judentum hat natürlich auch die besten Handschriften gehabt. Und das sind die wir normalerweise in den Bibelübersetzungen haben. Und darum gilt heute in der Bibelübersetzung als Prinzip im Zweifelsfalle masoretischer Text. Das heisst, der herkömmliche jüdisch überlieferte Text. Und oft hat der herkömmliche Text eine altertümlichere Schreibweise als die 1000 Jahre ältere Qumran-Rolle. Was darauf hinweist, dass der masoretische Text eine ganz direkte Tradition von der Überlieferung verfolgt. Und gerade die Jesaja-Rolle wo die andere Lesart ist, die ist voll von Vereinfachungen und kleine Veränderungen, sogar eine populäre Rolle gsi. Man hat ja zwei Jesaja-Rollen in Qumran gefunden. Und die andere, die ist ganz ähnlich wie der masoretische Text. Und dann die populäre Jesaja A. Und dort ist das sein Volk. Also es ist sicher nicht richtig, die Lesart.
Aber wenn du sagst, die anderen sind traditionell.
Ja.
Wieso tut man die für uns in der revidierten
Diskussion? Das ist ein schwerer Patzer von der revidierten Elberfelder. Das ist eigentlich ein alter Zopf. In der Theologie war das so. Bevor man die Handschriften von Qumran entdeckt hat, hat man gemeint, so alte Übersetzungen, wie Septuaginta und Vulgata und so weiter, die haben einen älteren, ursprünglicheren Text als der offizielle jüdische aus dem Mittelalter. Und dann ist Qumran gekommen und dann hat man im ersten Moment gedacht, so, jetzt werden wir sehen, wie schlecht das Bibel überliefert ist. Und dann sieht man, wow, dass der Bibeltext erstens mal wesentlich immer der gleiche war. Und zweitens, die zweite grosse Überraschung, man hat festgestellt, dass der Mittelaltertext, das ist eben der masoretische Text, dass der oft sogar noch altertümlicher ist als Qumran. Und dass es nichts Besseres gibt, als was wir schon immer hatten. Das sind zwei ganz grosse Errungenschaften durch Qumran-Forschung. Und was man eigentlich bei der revidierten Elberfelder gemacht hat, ist eigentlich ein Wissen, ein Standard übernommen von vor der Qumran-Forschung. Also leider sind es da so einige Jahrzehnte hinein mit der Methodik von der Übersetzung. Ja.
Aber sein Volk ist doch mein Volk. Das ist das Volk Jesus und das sind Juden. Sein Volk.
Ja, ja.
Ist mein Volk. Das kommt gar nicht davon.
Letztlich wäre sogar so klar. Gell? Ja. Ja, 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 ja. Das muss man sagen. Aber eventuell, wenn dann jemand noch mit seinem Volk irgendwie möchte irgendeine Ausflucht machen, ja, im Prinzip ist es auch dort schwer möglich, ja. Kommt letztlich auch aufs Gleiche raus. Dass die Unterscheidung da ist, er der Knecht ist nicht das Gleiche wie das Volk Gottes. Vielleicht mein Volk ist noch stärker, weil Gott redet und sei klar, mein Volk, aber der Knecht ist der, der für mein Volk, für das Volk von Gott leidet. Aber im Prinzip, ja, es ist das Volk vom Knecht, also ist er nicht das Volk. Sehr gut, danke.
Der heisst dich und er hat vorher gelesen ihn, werden das dann viel besser übersetzt. Und mir heisst, wie sich viele über dich entsetzt haben und vorher ist gelesen worden, über ihn entsetzt haben.
Also jawohl. Kapitel 2. Ja, ich habe es gerade, Moment. Ja, das sind alte Übersetzungen, die syrische Übersetzung und zwei Manuskripte gibt es. Eine syrische Übersetzung und Targum haben über ihn. Das ist also auch schlecht. Das ist, über dich ist garantiert der richtige Text.
Dann wäre die revidierte die beste.
Hat dort über dich? Ja, dann ist es richtig. Ja, ja. Aber das ist leider etwas Negatives bei der Revision, bei der Elberfelder. Im Alten Testament, dass dort das sehr oft alte Übersetzungen anstatt der masoretischen Text genommen worden ist. Ja, gut, man macht immer Fehler. Dann hätte ich noch wollen auf ein Zitat hinweisen von einem Rabbi. Jetzt finde ich es noch nicht mehr. Ah, doch, da. Auch in Verbindung mit Jesaja 53. Ja, in einem rabbinischen Kommentar, der heisst «Schnei luchot habrit», die zwei Tafeln des Gesetzes. Dort steht in Kapitel 242a, er, der Messias, wird sich selbst und sein Leben zum Tod übergeben und sein Blut wird für sein Volk Versöhnung bewirken. Das ist doch unerhört. Das ist das Evangelium. Und also das tut mir wie deutlich, dass in der alten rabbinischen Literatur verankert ist und trotzdem ist dann der Kniff gekommen und dass der normal sterbliche Jude die Sachen nicht mehr kennt. Und Jesaja 53 wird auch bei der Sabbatlesung durchs Jahr durch, wird nie vorgelesen in den Synagogen. Also nur die Juden, die persönlich Bibellesung machen daheim, kommen überhaupt das Kapitel an. Und dann, wenn sie eben von jemandem auf das Kapitel hingewiesen werden und sie verunsichert sind, gehen sie zum Rabbi und dann sagt er, ja, das ist das Volk Israel und so weiter, und das ist, die Christen haben das. Und er erzählt nicht, dass die alte rabbinische Literatur das ganz klar messianisch deutet hat und sogar den Gedanken vom Versöhnungsblut stellvertretend vom Messias für sein Volk, dass das in den rabbinischen Schriften drin ist. Aber man könnte natürlich verstehen, wenn denn die grosse Erweckung stattfinden wird, nach der Entrückung, wo der Überrest von Israel umkehren wird, wo so viele Stellen im Alten Testament davon redet, in der Endzeit wird der Überrest umkehren. Da wird also Gott plötzlich die Verblendung, die Decke, die vielen Juden, nicht auf allen, vielen Juden ist, weggenommen werden. Und plötzlich ist alles klar. Genauso wie beim Rabbi Saulus. Der hat einmal müssen die Decke weggenommen werden und danach ist alles, was er schon vorher gewusst hat, ist ins richtige Licht gekommen. Und das hat er können verwenden für das Evangelium. Also die werden einen Senkrechtstarter können machen. Weil die kennen das Alte Testament so gut. Und plötzlich geht es ihnen, ja, ist alles klar. Weil im Prinzip ist alles wie eine Zeitbombe in der rabbinischen Literatur vorbereitet. Es muss nur die Decke weg und dann ist alles klar und mit einer Offensive und einer Überzeugungskraft wird man evangelisieren. Genauso wie der Paulus mit einer Offensive und Überzeugungskraft hat evangelisieren. Dazu ein Vers aus Apostelgeschichte 9. Gerade nach seiner Bekehrung vor den Toren von Damaskus ist er nachher in die Synagoge predigen. Heisst es in Apostelgeschichte 9, Vers 20. Kann jemand lesen, 20 bis 22.
Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen: Ist das nicht der, der kommt, der lasst die gefesselten hohen Priester führen? Paulus aber gewann immer mehr Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist.
Doch eindrücklich, die Leute werden verwirrt, kommen in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Messias ist. Und das ist ein Schock für all die, die glauben, können wir nicht beweisen. Die Bibel sagt, er bewies, dass dieser der Messias ist. Ja.
Ich habe eine Frage, warum Beispiel sagen, die Drangsalzzeit ist schon vorbei und er regiert bereits schon in Jerusalem. Man sieht ihn nur nicht. Und solche Sachen. Es ist völlig
verwirrt. Ich muss vielleicht erklären, Sie haben es alle verstanden, soll ich die Frage wiederholen? Also die Frage ist, wieso gibt es denn messianische Juden, wo so viel Verwirrung da ist? Die einen sagen, die Drangsalzzeit sei schon vorbei. Also eine Verwirrung in ihren Auffassungen. Ich muss vielleicht zuerst erklären, was heisst das messianische Juden? Das ist das, was man früher bezeichnet hat als Judenchristen. In früheren Zeiten hat man geredet von Judenchristen. Das ist ein Jude, der zum Glauben gekommen ist, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Und die sind normalerweise in die bestehenden Kirchen und Gemeinden sind die integriert worden. Jetzt redet man heute nicht mehr von Judenchristen, sondern im Allgemeinen von messianischen Juden. Und das ist seit der Gründung des Staates Israel aufgekommen. Hängt also mit dem zusammen. Und damit werden also wieder heute bezeichnet Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist. Und dann ist aber durch die Gründung des Staates Israel eine Identitätskrise entstanden. Viele fragen sich, wer sind wir? Sind wir Juden oder sind wir es nicht mehr, wenn wir an Jesus glauben? Und im Allgemeinen haben sie die Überzeugung, ja nein, durch das, dass wir den Messias gefunden haben, sind wir erst recht Juden. Wir sind jüdischer als unsere jüdischen Brüder und Schwestern. Und dann hat das aber zu einer Identitätskrise geführt. Ja, und was ist unser Verhältnis zu den nicht-jüdischen Christen? Sind wir etwas anderes? Wie sind wir mit ihnen verbunden? Und da hängt auch noch ein politisches Problem mit dem zusammen. Im Allgemeinen, ein Jude, der gläubig ist und in Israel wohnt, muss seinen Nachbarn beweisen, dass er ein guter Jude ist. Und dass er gut Passa feiert und Laubhüttenfest feiert und all die Sachen macht, weil das könnte Konsequenzen haben, wenn man ihm sein Judentum abspricht, dass er gehen kann. Es ist nämlich so, man kann alles machen. Man kann Hinduismus praktizieren, man kann Atheist sein, man kann Agnostiker sein, man kann alles sein. Nur wenn man sagt, als Jude, ich glaube, dass Jesus der Messias ist, dann kommt man ein Problem über. Und dann wird einem plötzlich das Judentum abgesprochen. Und das hat man auch versucht. Also man sagt, die Juden, die an Jesus glauben, sind gar keine Juden mehr und die haben darum auch kein Recht, zum Einwandern und im Land zu wohnen. Aber vor einiger Zeit hat es einen Gerichtsentscheid gegeben vom obersten Gericht, wo gesagt worden ist, nein, auch die sind richtige Juden. Denn man kann ja an einen falschen Messias glauben, schließlich hat ja der Rabbi Akiba im 2. Jahrhundert auch gemeint, der Bar Kochba sei der Messias. Und hat sich geirrt. Wegen dem war er gleich noch ein Jude gewesen. Also kann man auch an einen falschen Messias glauben und immer noch Jude sein. Das Problem ist nur dann, wenn man behauptet, dass Jesus Gott ist. Dann hat man das Judentum verloren. dort ist, und das ist ganz ein fundamentaler Punkt vom christlichen Glauben, dort entsteht dann das grosse Problem. Aber darum können sie sich natürlich im Allgemeinen bemühen, jüdisch zu leben, um auch zu beweisen, wir haben das Recht, um im Land zu wohnen. Und es ist so, dass wenn 3 Juden in einem Raum sind, dann gibt es etwa 10 Meinungen. Aber das ist auch unter nicht-jüdischen Christen so. Aber bei den, oder ähnlich. Und bei Juden ist es dann noch ein mehr. Und darum gibt es eine riesige Bandbreite von messianischen Juden. Es gibt dann nicht nur das ganze Spektrum wie bei uns von charismatisch bis anticharismatisch, sondern es gibt dann auch das Spektrum von denjenigen, die sagen, wir müssen die Tora einhalten und auch die talmudischen Gesetze, bis zu denen, die das ablehnen. Und dabei sind, und das kommt dazu, es ist eine kleine Minderheit von ein paar Tausend im Land. Also, das ist ein Chaos. Sie haben untereinander recht grosse Probleme, müssen aber zusammenheben. Sind gezwungen, leider bei uns ist man eben nicht gezwungen, weil es uns äußerlich so gut geht, aber sie haben den Druck von der Gesellschaft und müssen miteinander zurechtkommen. Also, das ein bisschen zur Situation. Und dann eben die einen, bei vielen merkt man, dass das ist eine grosse Verunsicherung, wer sind wir. Aber neutestamentlich kann man sagen, wenn ein Jude heute zum Glauben kommt, gehört er zur Gemeinde Gottes. Und da gilt Galater 3, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. So einfach. Und dann, wenn die Entrückung der Gemeinde geschieht, wird die im Alten Testament vorausgesagt, die Erweckung stattfinden im Land. Der Überrest Israels wird umkehren. Und dann wird die grosse Erweckung kommen. Das werden also nicht mehr Gläubige sein, die zur Gemeinde gehören, sondern richtig einfach messianische Juden, nicht mehr und nicht weniger. Und das sind die, wo eben auch plötzlich wird ihnen das wie Schuppen von den Augen fallen. Und sie werden auch aus der rabbinischen Schrift selber können sehen, dass Jesus eben doch der Messias war. Und sie brauchen also nicht mehr die grosse Vorbereitungszeit von Jahren, bis man nur mal die Bibel kennt, sondern die können wirklich einen senkrechten Start machen wie der Saulus. Plötzlich hat er all das Wissen können brauchen zugunsten vom Evangelium. Ja, eins nach dem anderen.
Also macht dann die Juden Mühe, wenn man sagt, allgemein, ein Mensch ist Gott? Oder würde man ihnen kein Problem machen, wenn man sagen, der Messias ist Gott? Nur wenn man sagt, Jesus ist Gott. Also vom Hintergrund, weil Jesaja 9 heisst, ja, der ein Kind ist uns geboren. Und man nennt seinen Namen unter anderem starker Gott.
Ja.
Er wäre ja bewiesen, dass ein Kind oder ein Mensch kann Gott sein.
Also das Problem ist nicht einfach wegen Jesus, sondern allgemein im Judentum wird heute vertreten, der Messias, der kommt als Sohn von David, ist ein normaler Mensch. Er ist nicht Gott und Mensch. Und zwar wird dann gesagt, es gibt ja schließlich nur einen Gott und es gibt nicht mehrere Götter. Es gibt nicht 3 Götter, wie Christen sagen, nach ihrem Verständnis. Und es schaut darum, dass als Gotteslästerung an, die Behauptung, ein Mensch sei Gott. Jetzt ist aber das grosse Problem, dass sie Jesaja 9 erklären müssen. Und selbst die grossen Ausleger im Mittelalter haben Jesaja 9 auch auf den Messias gedeutet. Und dort heisst es ja, ein Kind ist uns geboren, der ist ein Mensch. Und man nennt seinen Namen El Gibor, starker Gott. Ja. Dann muss er auch Gott sein. Also, das ist auch so ein Punkt, wo unterschwellig eigentlich könnte klar sein. Aber das gehört mit zur Verblendung, dass man das nicht akzeptiert. Zur ganzen Frage von der 3 Einheit, die ja fundamental ist für das Christentum. Ein Gott, aber 3 Personen in der Gottheit. Es gibt einen interessanten Kommentar im Buch Zohar. Das ist ein rabbinisches wichtiges Werk aus dem Mittelalter. Und dort heisst es in Bezug auf das Glaubensbekenntnis, 5. Mose 6, Vers 5, Schma Israel, höre Israel, der Herr, also Yahweh, dein Gott ist ein Yahweh. Oder ist ein einiger Herr. Also es gibt nur einen Gott. Das wird jeden Tag repetiert im Judentum. Das ist das Glaubensbekenntnis. Und der Zohar erklärt zu dem Vers und sagt, warum wird der Name Gottes 3-mal erwähnt in dem Vers? Höre Israel, Der Herr, dein Gott, ist ein Herr. Da wird erklärt, ich muss noch schauen, ob ich den genauen Wortlaut finde. Das ist wirklich toll, die Stelle. Also es wird auf jeden Fall erklärt, dass, ja, da habe ich es sogar. Sohar zu 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. Warum ist es nötig, den Namen Gottes dreimal in diesem Vers zu erwähnen? Der erste Herr ist der Vater droben. Der zweite ist der Nachkomme Jesses, der Messias, welcher aus der Familie Jesses durch David kommen soll. Und der dritte ist der Weg, welcher unten ist. Das heißt, der Heilige Geist, wo uns den Weg auf der Erde zeigt. Und diese drei sind eins. Das ist doch unerhört. Das ist unerhört. Es gibt übrigens, zu dem Thema gibt es ein kurzes, kleines Büchli von einem bekehrten Rabbi, wo, das hat den Titel «Ketzat Schloscha Echat», «Wie kann drei eins sein?» Und macht die ganze Beweisführung aus der rabbinischen Literatur, dass sogar das Verständnis von der Dreieinheit eigentlich latent vorhanden ist. Darum habe ich das ja in der Einladung eben geschrieben, dass die rabbinische Literatur gewissermaßen wie eine Zeitbombe ist. Sobald Gott den Schleier wegnimmt, dann knallt das. Also im guten Sinn.
Darf ich jetzt noch?
Ja, natürlich. Entschuldigung.
Wie kommen dann die messianischen Juden auf die Idee, dass Jesus schon da sei und schon in Jerusalem regiere, wie die damals?
Also ich habe die Auffassung noch nie gehört. Wo hast du die her? Das müssen so ganz Extreme sein, die so etwas würden sagen. Weißt du noch, von wo du das gehört hast?
Ja, ich weiß es. Und zwar ist es, sie ist eigentlich Jüdin geworden, sie ist Christin gewesen und ist sehr andersartig.
Ah ja?
Sie hat dann einen Jude geheiratet, einen messianischen.
Ah, jetzt weiss ich wer, das ist die, wo Kleider auf verkauft, gell? Ja. Ja, ja. Und sie sagt das? Aber ist sie an einer messianischen Gemeinde angeschlossen in Israel? Oder ist sie nicht ein bisschen alleine für sich?
Ja, sie sind ein bisschen alleine für sich.
Eben. Darum, also, das ist ja nicht irgendwie eine Meinung, die verbreitet wäre.
Aber ich möchte schon sagen, ich habe auch Dienstkongress besucht.
Ja.
Christliche Kongress besucht. Und da ist die gleiche Verwirrung, dass ein messianischer Jude Führung gestanden ist und gesagt hat, ihr Christen, legt doch endlich einmal das Zepter von der Christenheit aus euren Händen und gebt den Juden wieder. Dabei, wir haben ja gar nie ein Zepter gehabt. Wenn jemand ein Zepter hat, dann ist es Christus. Mhm. Und er wird es haben, ob wir Christen oder ob sie Juden sind.
Wahrscheinlich hat er aber mit dem eben gemeint, mit der Christenheit, der tut dann die ganzen Kirchen und die ganze 2000 Jahre Kirchengeschichte mitnehmen, wo natürlich die organisierte Kirche, natürlich das Zepter gehabt, sogar über den Kaiser von Rom. Aber das ist ja eigentlich der ganze Irrweg von der Christenheit gewesen. Aber eben offensichtlich auch eine gewisse Verwirrung, dass er überhaupt wahre Christen und Namenschristen gewissermaßen wie in einen Topf wirft. Genau. Also das ist das Problem, die Verunsicherungen und auch verschiedene Ansichten, was gibt. Aber es gibt auch messianische Richtungen, die sehr gesund sind, auch in der Lehre. Ja?
Ich habe eine Frage. Vorhin ist es zusammen, dass du von dieser Zeitbombe gesprochen hast.
Ja.
Du hast gesagt, dass eigentlich das heutige moderne Judentum vertritt.
Ja.
Es haben schon die sagen, diese Unterscheidung zwischen der Gemeinde und zwischen Israel, die ist nicht wichtig. Und sagen, okay, wir leben schon im Tausendenreich oder das Reform gar nicht mehr da ist, dass das gar nicht mehr gerechnet wird, in dem Sinn, wie es die alten Juden gebeten wird.
Ja. Also du meinst das in dem Sinn, dass das ganze
Verwirrung... Mir das gesagt wurde als Begründung, dass wir hätten oft eine naive Auffassung, wie diese orthodoxen Juden, die würden heute noch genauso den Messias erwarten, noch genauso diese Anwendung dieser Stelle.
Ja, aber es ist natürlich so, dass nach wie vor wird die rabbinische Literatur studiert und pflegt. Also es ist nicht irgendwie, dass man die rabbinische Literatur weg da hätte und jetzt nur noch die neuen Ansichten vertritt. Aber wollte mit dem erklären, dass sobald der Schleier wegfällt, wird man wieder sehen, dass man eigentlich ein Widerspruch ist zu ihren eigenen Auslegungsschriften und wird gewissermaßen wieder zu der Quelle zurückkehren. Ist in dem Sinne ein kleiner Schritt. Denn wir müssen nur einfach zugeben, ja, wir haben es ja geändert, wir sind gar nicht mehr die Ursprünglichen. Wie das nach wie vor? Ja, ja. Also im orthodoxen Judentum wird sogar die Auffassung vertreten, man solle 2/3 von der Zeit für Kommentare brauchen und 1/3 für die Bibel. Also es war jetzt kein Rezept, wie man das als Christen machen soll. Aber das zeigt ein bisschen den Stellenwert der Kommentare. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Das zeigt einfach, dass es nur wenig braucht, das Ganze wieder kippen kann. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu Psalm 22. Das ist ja der bekannte Kreuzespsalm. Wir können ein paar wenige Vers daraus lesen miteinander. Psalm 22, Vers 1. Liest jemand. Und dann Vers 14 bis 17. Oder bis 18. Ja, bis dahin. Der Psalm ist ja vom David geschrieben. Das steht im Titel. Viele Psalmen vom David geben auch persönliche Erfahrungen wieder. Aber bei dem Psalm ist es deutlich, dass es nicht vom David seine Erfahrungen redet, denn David hat das nie erlebt, dass er hätte sagen können, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Vers 16 bzw. 17, je nach Zählung. Und da wird also jemand beschrieben, der leidet unsäglich, so wie noch niemand gelitten hat. Jemand, der von Gott wirklich verlassen worden ist, im Gegensatz zu den Vorvätern. Nebst dem, dass gesagt wird, seine Hände und Füße sind durchgraben, wird auch gesagt, dass seine Knochen auseinandergerenkt worden sind. Vers 14 oder 15. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Und er leidet unter unsäglichem Durst. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und seine Kleider werden ihm weggenommen und werden verlost. Und man sieht, seine Knochen sind gewissermaßen entblößt. Vers 17, alle meine Gebeine könnte ich zählen. Und da wird deutlich, wie sich das in der Kreuzigung Jesu erfüllt hat. Übrigens, bei der Kreuzigung ist das eine Nebenwirkung, dass effektiv Gelenk auseinandergerissen werden. Und es ist ja die schrecklichste Todesart, die es überhaupt nur mehr gibt. Man hat vor einigen Jahren hat man einen gekreuzigten ausgraben mit dem Nagel noch das Gelenk noch am Fuß durch den Knöchel durch. Den hat man offensichtlich nicht mehr rausziehen nach der Kreuzigung. So ein langer Nagel durch den Knöchel durch. So hat man ihn noch gefunden in seinem Grab. Also die schreckliche Todesstrafe. Und es war ja so, damit man, wenn man so aufgehängt worden ist, hat können schnaufen, hat man ja müssen wieder abstützen auf den durchnagelten Füßen, um können Luft nehmen. Also das ist etwas Unbeschreibliches gewesen. Und das hat dann führt zu unwahrscheinlichen Durst. Genau wie man es da beschrieben findet. Also eine Beschreibung, die so treffend in der Kreuzigung Jesu sich erfüllt hat. Und schaut, auch da haben wir einen wichtigen Kommentar, der heißt Pesikta Rapati. In der Parasha 37 heißt es, die Erzväter, wörtlich die Väter der Welt heißt das, die Erzväter werden ihm sagen, Ephraim, das ist der Sohn von Josef, oder? Von dem Mashiach ben Josef. Wird da Ephraim genannt. Ephraim, Messias, unsere Gerechtigkeit, obwohl wir deine Vorfahren sind, bist du größer als wir, weil du die Sünde unserer Söhne getragen hast. Deine Kraft war vertrocknet wie ein Scherben. Das ist genau die Formulierung aus Psalm 22, Vers 18. All dies ist gekommen wegen der Sünde unserer Söhne. Also das ist doch völlig überwältigend, dass sogar Psalm 22, wo eigentlich nicht von Sünde redet, sondern nur einfach vom Leiden, von einem Gekreuzigten, wird sogar deutet als stellvertretendes Leiden für Israel. Ja? Besikta Rabati.
Parasha, wie fern wird überhaupt heute noch gelesen?
Das ist ja so ein wichtiger Kommentar, wo heute noch studiert wird, aber natürlich nur für diejenigen, die eine Talmud-Ausbildung machen, auf eine Yeshiva gehen. Und sich also als Rabbiner ausbilden lassen. Sonst im Allgemeinen werden diejenigen Kommentare nicht gelesen. Was noch von einem Durchschnittsjud unter Umständen noch gelesen wird, ist Rashi. Der wichtige Kommentator, den ich erwähnt habe. Aber die Kommentare wenig. Aber auch der Kommentar ist ein wichtiger Kommentar im Judentum. Ich habe für mich ein CD-ROM von der Bar Ilan Universität. Das ist übrigens die Universität, wo der Rabbin-Mörder herkommt. Also, dort drauf sind über 400 Bände der wichtigsten Werke aus dem Judentum von den letzten 2000 Jahren. Mit einem enorm guten Suchprogramm. Und Auch zu den eben wichtigsten Werken, aber es sind bereits schon über 400 Bände und da kommen noch mehr dazu. Es ist eine Literatur, die riesig ist, völlig unübersichtlich für den Normalverbraucher. Aber auch Besiegt der Rabbati, das gehört zu den grossen, wichtigen Kommentaren, wo, wenn man eben die so für CD-ROM einliest, gehört das zu den ersten Sachen. Nach Talmud und eben die Kommentare von Rashi und so weiter. Aber eben dein Verdacht, da könnte ja eine eventuell gläubig sein, der das irgendwie hat versucht reinzuschmuggeln. Kaum. Wobei, es ist nicht unmöglich. Man hat das auch schon einige Sachen erlebt, dass selbst schon eine ganz schwarz gekleidete Ultraorthodoxe sich entpuppt hat, dass gewisse bekehrt sind. Ja, konkretes Beispiel. Da ist so ein Ultraorthodox in Israel auf offener Straße, glaube ich, von Kindern ausgelacht worden und so lächerlich gemacht worden. Und dann hat eine gläubige junge Frau hat sich quasi auf seine Seite gestellt und hat ihm geholfen und so. Und dann nachher hat er ihr gesagt, er glaube auch an Jeshua. Aber er darf es niemandem sagen. Sonst geht er natürlich aus der ganzen Verwandtschaft einen hohen Bogen raus. Aber ein Ultraorthodox, einer von den ganz Schwarzen, Kleidete. Und plötzlich entpuppt sich. Also, mit zahlenmässig kann man überhaupt nichts sagen, aber das sind so, es gibt so kleine Lichtblicke, die darauf hinweisen, dass es auch da sogar Gläubige gibt, die versteckt gläubig sind.
Also, ich habe das an dem messianischen Kongress gehört vom Rabbi von Jerusalem, wo damals der Rabbi von Jerusalem war. Und das ist etwa die Öffentlichkeit.
Also, man kann nur hoffen, dass es möglichst viele sind. Auch wenn sie versteckt sind, das lesen wir übrigens auch im Neuen Testament. Viele der Obersten glaubten an ihn, aber es heisst, dass sie im Versteck das gemacht haben, weil sie die Juden fürchteten. Also, das ist ein Phänomen. Aber vielleicht noch zur Ermutigung, ist zu sagen, ich habe gesagt, in der Apostelgeschichte liest man von Zehntausenden, die geglaubt haben. Apostelgeschichte 21. Und leider durch die Kirchengeschichte durch, sind es im Allgemeinen sehr wenig Juden gewesen, die zum Glauben gekommen sind. Wo man das irgendwie sehen aus der Quelle. Aber eine grosse Wende ist gekommen seit dem letzten Jahrhundert. Im letzten Jahrhundert vermutet man, dass es vielleicht etwa 300'000 gläubige Juden gegeben hat. Und zum Teil sehr grosse Gelehrte unter ihnen, wie zum Beispiel der Alfred Edersheim. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Er hat diverse Bücher herausgegeben, zum Beispiel über den Tempel im Licht vom Neuen Testament, dann das Leben Jesu und sein Wirken, ein dicker Band mit über 800 Seiten, wo er die Evangelien durchgeht und im Licht von der rabbinischen Literatur Hintergrundinformationen gibt. Also ganz, ganz wertvoll. Wer sich dafür interessiert, kann sich beim Peter Gundert melden.
Aber nur auf Englisch?
Nur auf Englisch leider, ja. Aber er macht Einfuhr. Und der grosse Wechsel ist der, man hat sich angefangen zu interessieren für die rabbinische Literatur. Und hat den vielen Juden wie eine Erleuchtung können zeigen, das ist ja gar nicht so anders, wie ihr meint. Viele Juden haben Angst, wenn sie mit dem Neuen Testament in Kontakt kommen, das ist ein ganz unjüdisches Buch, und sie verlieren ihre jüdische Identität. Das ist eine der grössten Ängste, die vorhanden sind. Und durch das, dass einige Leute wie Edelsheim und andere angefangen haben, die rabbinische Literatur zu studieren und haben gesagt, schau mal, das, im Kern hast du genau das Evangelium schon versteckt drin. Das hat vielen Juden den Zugang eröffnet. Und also seit dem letzten Jahrhundert hat da eine Wendung gegeben. Heute wird auch geredet von etwa 350'000 gläubigen Juden weltweit. Aber die meisten im Ausland. Also es sind nur ein paar Tausend in Israel selber. Und ich habe auch schon die Zahl gefunden, seit den 60er Jahren fast 100'000 Juden haben sich bekehrt. Das wäre, dann würde man von Erweckung reden in der Schweiz. 14 Millionen Juden. Und seit den 60er Jahren 100'000 bekehrt, würde das auf die Schweiz übertragen, würde bedeuten, seit den 60er Jahren haben sich 50'000 Schweizer bekehrt. Das würden wir alle ausflippen, oder? Das ist sicher nicht der Fall gewesen. Also, eigentlich, dass da bereits ein Wechsel sich anfängt zu markieren, dass unter Juden prozentual überproportional viel zum Glauben kommen. Und das ist vor allem geschehen, also in USA und Kanada. Viel hat die Organisation Jews for Jesus da gemacht. Die haben sehr aggressiv, im guten Sinn, missioniert auf der Straße, und ein Haufen Juden sind zum Glauben gekommen. Aber eben der ganze Wechsel, das Interesse für Talmud und rabbinische Kommentare, das hat vielen eine Brücke geschlagen, um können zum Evangelium, zum Neuen Testament, zum Herr Jesus können zu kommen. Ja, wollen wir eine Pause machen? Ich will nicht, dass die Leute heimgehen und enttäuscht sind, dass sie so einen Kopf haben und es ist nichts mehr drin. Wollen wir 10 Minuten Pause machen? Doch, dann kann ich eine Batterie wechseln. Zu Plan 22 noch eine kurze Bemerkung. Es kann sein, dass man eine jüdische Übersetzung findet, auf Deutsch. Und dann steht im Vers 16 bzw. 17 nicht «Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben», sondern überraschend «Meine Hände und meine Füße wie ein Löwe». Und dann haben wir natürlich ein Problem. Dann sagt der jüdische Freund «Tja, steht doch nicht von durchgraben, wie ein Löwe, ka-ari». «Ari» ist «Loi», «ka-ari» wie ein Löwe. Tja. Die Deutung der Konsonanten ist möglich, wie ein Löwe. Allerdings fällt mal auf, dass es nicht gerade einen grossen Sinn gibt. Meine Hände und meine Füße wie ein Löwe. Und die Bibel ist ja da zum Sinn geben, oder? Aber da kommt noch dazu, das Ka'ari kann man eben auch ableiten von einer Wurzel, die heisst durchgraben. Und Ka'ari ist dann ein Partizip, durchgrabende. Und dann hat es eben den Sinn, sie durchgraben meine Hände und meine Füße. Oder sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Dann gibt es Sinn. Und wenn man muss wählen zwischen einem Text, wo Sinn gibt, und einem, wo keinen Sinn gibt, welchen würde man wählen? Ich entscheide mich mehr für das, wo Sinn gibt. Und da kommt dazu die Septuaginta. Die jetzt schon ein paar Mal zitierte Übersetzung auf Griechisch aus dem 3. Jahrhundert vor Christus von Juden in Alexandria gemacht. Wie haben die es übersetzt? Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Sie haben es also schon damals, haben sie den Text so verstanden. Das sage ich nur so nebenbei, dass man dann nicht irgendwie mal plötzlich ein Bein gestellt überkommt. Man geht voller Freude mit Psalm 22 in Diskussion und kommt dann nach einem Kreidebleich raus. Ja, wie sie eigentlich heissen sollte, wie ein Löwe. Ja. Du hast gesagt, wann ist die gemacht worden? 13. Jahrhundert vor Christus. Ja, das heisst also, ab 280 vor Christus haben wir angefangen.
Und was ist mit dem Neuen Testament?
Das Neue Testament, du meinst, wann das geschrieben worden ist, oder?
Ja, auf was stützt man sich da?
Du meinst, wenn aus dem Alten Testament zitiert wird?
Nein, ich meine, wenn es zusammengestellt worden ist und wie es zusammengestellt worden ist.
Ach so, das wäre die ganze Kanonfrage, ja. Oder? Ja, das ist natürlich ein langes Thema, das wäre ein ganzer Vortrag wert. Aber so nur als nebenbei gesagt, an diesen Konzilien, zum Beispiel um 400, wo angeblich der Kanon beschlossen worden sei, da hat man den nicht beschlossen und gemacht, sondern man hat nur bestätigt, was schon lange klar war. Und zum Beispiel eine wichtige neutestamentliche Handschrift, der P47, das ist eine Papyrus-Handschrift mit fast allen Briefen von Paulus drin, stammt nach neuester Datierung aus 75 bis 100 nach Christus. Hat man also bereits im letzten Viertel vom 1. Jahrhundert in Ägypten alle Paulus-Handschriften zusammengesammelt. Übrigens, der Hebräerbrief ist nach dem Römerbrief eingeordnet. Nur so unter uns. Dass die Ägypter im 1. Jahrhundert überzeugt sind, das ist von Paulus. Also, das ist schon mal ein grosser Teil vom Neuen Testament. Schön zusammengesammelt. Beieinander. Oder der Paulus zitiert den Lukas, sein Evangelium, und rechnet es bereits zur Schrift. Also ist das ist eigentlich im Kern schon ausgebildet im 1. Jahrhundert, aber hat einen gewissen Prozess gebraucht, bis das überall klar worden ist. Aber im Kern ist es eigentlich ganz früh ausgebildet worden. Gut, aber das wäre das Thema, wo man könnte ausführlicher darauf eingehen. Wir müssen durchkommen bis um Viertel ab 5. Ah nein, 17:30. Ah, müssen wir gar nicht so pressieren. Jetzt gehen wir zu Sacharja 12. Könnt ihr euch das jemand vorlesen? Denken wir dran beim Lesen. Das ist der zweitletzte Prophet aus dem Alten Testament. Sacharja ist geschrieben worden um 520 vor Christus.
Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. An jenem Tage wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von Hadad-Rimmon im Tale Megiddo. Und Wehklagen für das Land, jedes Geschlecht besonders, und ihre Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses Nathans und ihre Frauen besonders, alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht besonders.
Also, ganz ein eindrücklicher Vers. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ich habe von dieser Stelle schon geredet. Eben in Verbindung mit dem Josef, wo sich dann den Brüdern zu erkennen gibt, als der, der von ihnen früher gelitten hat, aber jetzt plötzlich von ihnen anerkannt wird. Im babylonischen Talmud, also das ist wieder der verbindliche Talmud, Sukkah, 52a, dort steht, wie die Stelle zitiert, und das Land wird wehklagen. Jede Familie für sich, die Familie des Hauses Davids für sich und ihre Frauen für sich. Darüber diskutierten Rabbi Dosa und die Rabbanim, der große Lehrer. Einer sagte, also jetzt wegen der Wehklage, dies ist wegen dem Messias, dem Sohn Josefs, also Maschiach ben Josef, der getötet wird. Einer sagte, damit ist gemeint ein anderer, dies ist wegen dem bösen Trieb, der getötet wird. Also sie diskutieren, wegen was eigentlich da wehklagt wird. Und die einen sind der Überzeugung, es geht darum, dass der böse Trieb im Mensch, sogenannte Jezera, das ist ein fester Begriff im Judentum, da wird gelehrt, der Mensch hat eine Neigung zum Bösen, Jezera, und Jezertov, Neigung zum Guten. Es wird übrigens gelehrt, wenn ein Kind im Mutterleib, wenn der Jetzerah, Neigung zum Bösen, stärker ist als Jetzerdorf, dann kommt das Kind behindert auf die Welt. Darum, das ist der Hintergrund zu Johannes 9, wo die Jünger sehen, ein Blindgeborener. Wie? Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und also von dem Hintergrund, nicht an Reinkarnation glaubt, sondern sie haben sich gefragt, eben, ist das bei ihm der Fall, dass er im Mutterleib eben die Jetzerah stärker gehabt hat und darum mit einer Missbildung geboren worden ist. Und der Herr erklärt dann, weder dieser noch jene haben gesündigt, sondern dass die Werke Gottes geoffenbart werden. Das ist so der Hintergrund. Übrigens, Jünger heisst auf Hebräisch Talmid. Merkt, das klingt fast gleich wie Talmud. Talmud heisst Lehre und Talmid heisst Lehrender, Schüler, Student. Und jeder Rabbi hat damals Schüler um sich gesammelt, oder auch heute, Schüler um sich gesammelt und die hat man genannt Talmidim, Jünger. Also wenn der Herr Jesus eben Jünger gesammelt hat, dann hat er genau das Gleiche gemacht, was alle Rabbis gemacht haben im Land. Er hat Jünger gesammelt, die ihm nachfolgen und von ihm lernen. Das waren also Studenten. Jünger. Und da haben sie eben an ihren Rabbi die Frage gestellt, was ist da mit dem Blindgeborenen? Und der Herr sagt, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Das mit dem Jetzer an, jetzt Tov, das ist eine falsche Lehre. Denn schon das Alte Testament lehrt, dass der Mensch prinzipiell in Sünde geboren ist. Nämlich Psalm 51, sagt es der David von sich. Aber dann haben wir viel über das Problem vom bösen Mensch diskutiert und dann ist über die Lehre gekommen, dass dann der böse Trieb in der Zeit des Messias wird der endgültig weggemacht werden. Dann wird der böse Trieb im Mensch nicht mehr spürbar sein. Und darum sagen die einen, die Wehklage da, die hat damit zu tun, eben dass quasi der böse Trieb im Mensch dann ein Ende findet in der Zeit des Messias. Und andere sagen, nein, die Wehklage da, das bedeutet, sie wehklagen, weil der Messias, der Sohn Josefs, getötet worden ist. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das zeigt, dass die Stelle sogar im Talmud messianisch ausgelegt wird. Und das Ganze ist eigentlich noch überraschender. Wenn man schaut, in Kapitel 12, Vers 1, wird deutlich gesagt, wer in dem Kapitel redet. Können wir mal den Vers 1 lesen? Soll ich irgendjemand lesen?
Ausspruch.
Weiter.
Der Herr, der den Himmel
aus. Und dann kommt ein Doppelpunkt, oder? Und dann rett. Ganz klar, wer? Jahwe, der Herr, rett. Er rett und rett und rett und rett, bis Vers 10 und sagt: Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist ein Schock, oder? Ja, wer redet? Jahwe, der ewige Gott, der Gott Israels. Und der Gott Israels sagt, sie schauen dann auf mich, mich, wo sie durchbohrt haben. Wie kann man Gott durchbohren? Und da sehen wir, dass das Geheimnis von der Gottheit von Messias, das ist bereits alttestamentlich drin. Ganz klar. Und dann zweiter Schock.
Das Durchbohrt, gibt da auch das zu, was du vorhin sagst, mit dem aus Psalm 22?
Das ist ein anderes Wort. Das ist das Wort Dakar. Dakaru ist also ein ganz anderes Wort. Dort ist gar kein Zweifel, dass es bedeutet durchbohrt. Weist übrigens hin nach Johannes 19, dort wird das zitiert, wo ein Soldat mit dem Speer in die Seite hineingestochen hat, vom Herrn Jesus. Dann ist Wasser und Blut rausgekommen. Und dann zitierte Johannes die Stelle, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Also Psalm 22 meint das Durchbohren von Händen und Füßen mit Nägeln. Sacharja 12 meint die Durchbohrung mit dem Speer. Übrigens, ganz eine wichtige Szene in Johannes 19, dann ist doch Wasser und Blut rausgekommen. Das ist der eindeutige medizinische Beweis, dass der Tod eingetreten ist. Denn es hat bereits eine Blutsenkung gegeben. Die roten Blutkörper sind abgesunken. Also Plasmaflüssigkeit und das Rote hat sich getrennt. Eindeutig Beweis, der Tod ist eingetreten. Das ist noch wichtig, gerade im Gespräch auch mit Moslem, wo sagen, Jesus ist nicht gestorben, sondern einer, der ähnlich aussieht. Oder Sennige, die sagen, er hat nur einen Scheintod gehabt, es gibt gar keine Auferstehung. Das ist der ganz klare medizinische Erweis. Nebst seiner viel tieferen Bedeutung noch. Gut, aber nochmal ein Schock im Text. Also der Ewige sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Aber der Satz geht weiter und dann heisst es nicht, und sie werden über mich wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, sondern über ihn. Über ihn. Ja, und darum eben im Talmud die Diskussion. Auf wer bezieht sich die Wehklage? Die einen sagen, es bezieht sich auf den Messias, Ben Josef, und die anderen sagen, das ist wegen bösen Trieb. Das ist wegen dem Problem, dass plötzlich Person wechselt im Vers. Aber die einen haben nach wie vor festgehalten, nein, das ist wegen dem Messias. Der wechselt Personen. Gott redet, sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Also muss er der Messias selber sein, Gott selber. Und dann wechselt Person, und das weist eigentlich darauf hin, dass es mehr als eine Person in der Gottheit gibt. Ja? Es redet immer noch Yahweh. Aber eigentlich redet er auf mich und nachher über ihn. So wechselt nur der Sprecher innerhalb von der Gottheit. Der Vater ist Yahweh, der Sohn ist Yahweh. Also auch im Alten Testament. Es gibt noch mehr, es gibt eine ganze Reihe verschiedener Stellen. Gerade, wer das mal für sich nachschauen will, Zacharia 2, überwältigend. Da heisst Yahweh der Heerscharen, rett und rett. Und am Schluss heisst, und ihr werdet erkennen, dass Yahweh der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Yahweh rett. Und sagt, Yahweh hat mich zu euch geschickt. Gibt es mehr als eine Person in der Gottheit. Zacharia 2, ab Vers 9 bis zum Schluss. Kann man für sich daheim lesen. Gut. Das wird also eine nationale Wehklage geben in ganz Israel über das Leiden vom Messias. Weil man ihn eben nicht erkannt hat. Und jetzt erkennt man ihn. Also ganz schön parallel zur Josefs Geschichte. Gehen wir weiter? Oder ist noch eine Frage? Ergänzung? Zu Micha 5, Vers 1. Auch ganz bekannte messianische Stelle. Können wir die mal noch lesen?
Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sein, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.
Jawohl. Da kommt das Wort Messias auch nicht vor. Und der Targum Jonathan, also die wichtige aramäische Übersetzung zu den Propheten, tut das auf Aramäisch so wiedergeben. Und du Bethlehem, du bist gleichsam zu klein geworden, um unter die Tausenden von dem Haus Juda gezählt zu werden. Aus dir wird vor mir der Meschicha, der Messias, hervorkommen. Also man sieht, dass man in der aramäischen Übersetzung findet man das Wort Messias noch viel häufiger als im biblischen Text selber. Aber auch das zeigt, das ist im Judentum klar messianisch gedeutet worden, auch diese Stelle. Und das Interessante ist auch da, der Messias soll aus Bethlehem kommen, also als Mensch geboren werden. Aber es heisst in dieser Stelle, und seine Ausgänge oder seine Ursprünge sind von den Tagen der Ewigkeit her. Das weist wieder hin auf Gottheit vom Messias und seine Präexistenz. Ist bis dann noch etwas? Ja?
Ja, Johannes 7, Kapitel 7, Vers 2.
Ja.
Und am Schluss sagt sie, dass der Galiläer und nach dem Schiff hat er ja gar nicht von dort hergekommen.
Jawohl. Genau. Also, das hat ja der Jesus erfüllt, indem er in Bethlehem geboren worden ist, oder? Übrigens ist es noch interessant, dass Maria und Josef haben ja nicht in Bethlehem gewohnt. Aber genau in dieser Zeit hat Kaiser Augustus, das fällt wohl zusammen mit seinem Jubiläum, das er gefeiert hat, als Vater vom Römischen Reich, hat er eine Spezialzählung durchführen lassen und hat darum also alle gezwungen, in ihre Ursprungsstadt zurückzugehen für die Zählung. Es hat in dieser Zeit übrigens einen Widerstand gegeben unter den Pharisäern. Die haben das nicht wollen, die Zählung akzeptieren. Das heißt, es hat schon eine alte Tradition, dass es Leute gibt, die gegen Volkszählung sind. Also, das hat dann wahrscheinlich auch eine gewisse Verzögerung gegeben. Aber Maria und Josef sind schlussendlich nach Bethlehem gegangen, weil sie ja beide aus der Familie von David gewesen sind, über Haufen Generationen hinweg. Und genau die Zeit ist dann die Geburt reingefallen. Und dann hat sich Micha 5, Vers 1 wunderbar erfüllt. Aber nachher mussten sie flüchten auf Ägypten, weil der Herodes der Grosse den Kindermord angestellt hat. Und nach einiger Zeit sind sie zurückgekommen. Und dann wollte Josef wieder nach Judäa wohnen. Das kann man alles in Matthäus 2. Und dann hat er aber erfahren, dass jetzt ein anderer Herodes Sohn auf den Thron gekommen ist. Und nicht der, der vorgesehen war. Matthäus 2, Vers 22. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrsche, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Ist nämlich noch in einem Wutanfall, kurz vor seinem Tod, hat Herodes der Grosse nochmal das Testament geändert, hat den Antipas weggestrichen und den Archelaus eingesetzt. Und der war bekannt, dass er auch so ähnlich brutal ist wie sein Vater. Und dann hat Herodes Angst gehabt, dass er hatte Josef Angst gehabt, wieder auf Judäa zu wohnen und ist dann nach Galiläa gegangen. Das verachtete Galiläa. Wahrscheinlich hat er gedacht, es wäre natürlich viel angemessener für den Messias, wenn er in Judäa aufwächst. Aber Gott hat so gefügt, dass er müssen nach Nazareth gehen, um auch die Prophetie, er soll Nazarener genannt werden, zu erfüllen. Und so ist also Jesus hauptsächlich eben, hat er in Galiläa gelebt, aber die Erfüllung von der Geburt. Und nur um das geht es in Micha. Das ist bereits geschehen. Und sein Dienst hat dann müssen anfangen in Galiläa, so nach Jesaja 9, dass das Licht soll aufgehen beim See Genezareth. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein grosses Licht gesehen. Und auch im Sohar, also im rabbinischen Kommentar, wird das deutet, dass der Messias wird sich offenbaren in Galiläa. Also auch im Judentum gibt es noch das Verständnis wegen Galiläa. Das war effektiv so eine typisch rabbinische Diskussion in Jesaja 7. Sie sagen, ja, steht doch nie in der Schrift, dass der Messias aus Galiläa kommt. Und, aber es gibt tatsächlich Hinweise. Aber auch, dass er muss in Bethlehem geboren werden. Und beides hat der Herr Jesus erfüllt. Gut, dann gehen wir weiter zu Daniel 9. Vielleicht noch etwas zu Bethlehem. Der Name Beth heisst Haus, Lechem, Brot. Zu Deutsch Brothausen. Dort ist der geboren worden, wo später hat können sagen, ich bin das Brot des Lebens. Das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Johannes 6. Also auch die Bedeutung vom Namen ist sehr tiefsinnig. Daniel 9, tun wir das mal lesen. Vers 25.
So wird denn uns das vom Ausstehen des Wortes Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind sie gebrochen und 62 Wochen. Einen festen Grund mit den sieben Schlitten für eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird der Schlachtopfer von Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der.
Also, wenn man das so das erste Mal liest, dann. Und das zweite Mal und das dritte Mal. Es ist schon ein schwieriger Text. Es wird so vieles gesagt und sich fragt, auf was bezieht sich das? Von was ist überhaupt die Rede? Und dann kommt noch dazu, wenn man dann Übersetzungen miteinander vergleicht, merkt man plötzlich einen Unterschied. Da gibt es tatsächlich Sehnige, die sagen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen, Punkt. Und wegen diesem schweren Irrtum habe ich unten dran noch eine genaue Übersetzung angegeben. Das wäre noch die alte Elbefelder, die ist da sehr genau. Also nur, das habe ich extra angegeben, dass wir wissen, von was wir reden. Sonst gibt es eine rechte Verwirrung, wenn man Übersetzungen miteinander vergleicht. Das ist übrigens die einzige Übersetzung, die einen Sinn gibt. und womit die Geschichte aufgeht. Alle anderen Übersetzungen geben einfach keinen Sinn. Und da ist wie das Prinzip, wenn etwas einen Sinn gibt und etwas keinen Sinn gibt, welches wählt man am liebsten? Ich nehme das, was Sinn gibt, lieber. Also da haben wir ausdrücklich den Ausdruck Maschiach im Text. Messias. Und da ist angegeben worden, wann das der Messias kommt. Vers 25. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 und 62 Wochen. Da haben wir also klar zwei Zeitpunkte. Vom Moment an, wo ein Erlass ausgeht, Jerusalem zu bauen, bis der Messias kommt als Fürst, dazwischen drin sind 62 und 7 und 62, das kann man noch gut im Kopf zusammenrechnen, 69 Wochen. Jetzt ist Folgendes. In den rabbinischen Kommentaren wird erklärt, dass das Wort Woche bedeutet 7 Jahre da. Also eine Woche nicht von Tag, sondern von Jahr. Eine Woche hat 7 Tage. Und da hat jetzt eine Woche 7 Jahre. Die Juden sind ja sich gewohnt gewesen, oder hätten sollen sie nach dem Gesetz immer in 7-Jahres-Zyklen zu rechnen. Von der Landwirtschaft her. Gut. Jetzt einer der grössten Rabbiner im Judentum, der Rabbi Moshe ben Maimon oder Maimonides, der hat in einem Brief an eine jüdische Gemeinde in Jemen geschrieben. Er hat gelebt im 12. Jahrhundert. Er hat geschrieben in seinem Brief, in Geret Hateman, Brief nach Jemen. Es hat uns Daniel die tiefe Wissenschaft der Zeit, das heisst, wenn der Messias soll kommen, erklärt. Aber weil dieselbe uns verborgen ist, so haben die Weisen, so nennt man die alten Rabbiner oft, die Chachamim, die Weisen, gesegneten Andenkens, das sind die Talmud-Lehrer, uns verboten, den Zeiten der Zukunft nachzurechnen. Dieweil sich die gemeinen Leute daran ärgern und etwa in Irrtum geraten könnten, wenn sie einsehen, dass die Zeiten vorüber sind und er doch nicht gekommen ist. Deswegen sagen die Weisen gesegneten Andenkens, der Geist müsse denjenigen zerspringen, welche die Zeiten ausrechnen, weil sie dem Volk Ärgernis geben. Deshalb haben die Weisen wieder solche gebetet, dass ihr Gemüt zerbersten und ihre Rechnung zu nichts werden möge. Also, recht erstaunliche Stelle. Er sagt, Daniel hat uns die Zeit vom Messias konnte, aber wir verstehen die Stelle nicht. Und man soll das auch nicht nachrechnen, weil das kann einem vom Glauben gewissermaßen wegbringen, wenn man feststellt, die Zeiten sind abgelaufen, aber der Messias ist nicht gekommen. Also ich habe es mehrmals nachgerechnet und das hat also mit dem Gemüt nichts zu tun. Also man muss keine Angst haben. Jetzt können wir ja die 69 Wochen ausrechnen. Ich habe da unter einigen technischen Hinweisen erklärt, eine Woche oder Jahrwoche, das sind 7 Jahre. Da können wir also 69 mal 7 Jahre rechnen. Und dann kommt dazu, das prophetische Jahr in der Bibel dauert 360 Tage. Das sehen wir in der Offenbarung, wo 42 Monate sind dort gleichgesetzt, prophetisch mit 1280 Tagen. Das hat jeden Monat streng 30 Tage. Und 12 mal 30 gibt 360. Ich brauche auch keinen Taschenrechner. Jetzt können wir das Ganze in Tagen ausrechnen. 69 mal 7 mal 360 gibt 173.880. Das habe ich also nicht im Kopf gerechnet. Stimmt drum. Jetzt haben wir also zwei Punkte. Ein Erlass, zum Jerusalem wieder aufzubauen, bis dass der Messias kommt als Fürst. Und wir haben so einen Erlass im Nehemia 2 beschrieben, wo rausgekommen ist im 20. Jahr vom persischen König Artaxerxes oder Artasasta. Und zwar wird dort sogar der Monat angegeben, Nissan. Das entspricht März, April. Und das 20. Jahr vom Artaxerxes ist in der Geschichte das Jahr 445 vor Christus. Wann ist Jesus auftreten als Fürst? Das war nur an einem Tag, sein ganzes Leben. Beim Palmsonntag, beim Eingang nach Jerusalem. Und da ist er wirklich auch begrüßt worden mit Baruch haba b'shem Adonai. Willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Baruch haba wird oft übersetzt mit gepriesen sei, der da kommt. Das ist der normale Willkommensgruß auf Hebräisch. Also wenn man auf Besuch geht, jemand macht Türen auf in Israel, sagt Baruch haba, willkommen. Oder wenn es mehrere sind, Baruchim haba'im, willkommen. Oder gesegnet die Kommenden. Also da haben sie ihn grüßt mit dem Ausspruch aus Psalm 118, wo die Rabbi gesagt haben, mit dem müsst ihr den Messias begrüßen, wenn er kommt. Genau so gemacht. Baruch haba b'shem Adonai, im Namen des Herrn. Psalm 118. Gut, da ist er also gefeiert worden als Messias und ist auf dem Esel eingeritten nach Jerusalem. Und man könnte das ausrechnen, wenn das gewesen ist. Der Johannes der Täufer ist ja auftreten im 15. Jahr vom Kaiser Tiberius nach Lukas 3, Vers 1. Und dann hat der Herr Jesus seinen öffentlichen Lehrdienst angefangen. Nach der Geschichte ist der Tiberius 14 nach Christus auf den Thron gekommen. 14 und 15 gibt 29. Und dann sehen wir in den Evangelien, zum Beispiel aus Lukas 13, Vers 7, dass der Herr Jesus 3 Jahre umgekreist ist und in Israel Frucht gesucht hat. 29 plus 3 gibt 32. Und der Einzug nach Jerusalem war auch im Monat Nissan, im Passamonat, also März, April 32 nach Christus. Und, wer es selber nachrechnen will, was machen, und sonst kann man es mit einem astronomischen Programm auf dem Computer machen lassen. Zwischen diesen beiden Daten, März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus, passen 173.880 Tage wunderbar inne. Also, schlagende Beweis für die Tatsache, dass der Jesus der Messias ist. Und schauen wir mal, was der Josephus Flavius geschrieben hat im Jüdischen Krieg, Buch 6, Kapitel 5, Abschnitt 4. So findet man es dann in einer Ausgabe. Das ist die bekannte Ausgabe da vom Clemens übersetzt. Ich muss vielleicht erklären, Josephus Flavius war ein Priester im Zweiten Tempel zur Zeit vom 1. Jahrhundert. Und er hat die Zerstörung von Jerusalem im Jahr 70 als Augenzeugen erlebt und beschreibt die in diesem Buch. Und dann sagt er, eben die Juden seien so motiviert gewesen, gegen die Römer zu kämpfen. Und dann sagt er, was sie jedoch am meisten zum Krieg getrieben hatte, war ein zweideutiger Orakelspruch, der sich gleichfalls in ihren heiligen Schriften fand. Dass nämlich um diese Zeit einer aus ihrem Land die Weltherrschaft erlangen werde. Es gibt nur eine Stelle im Alten Testament, wo damit gemeint sein kann, ist Daniel 9. Nur sagt dann der Josephus Flavius, das haben sie eben falsch deutet. Das hat nichts mit dem zu tun gehabt, dass da der Messias, der Weltherrscher, würde kommen, sondern das bezieht sich auf etwas anderes. Aber das zeigt, dass es ein allgemein bekannte Erwartung war damals, der Messias kommt genau in dieser Zeit vom 1. Jahrhundert. Und im Talmud, wieder im babylonischen Traktat Nazir 32b, wird diskutiert über den Tempel und die Zerstörung. Und dann kommt es eben darum, sie haben gewusst, dass der Tempel mal zerstört werden muss, der zweite. Da wird gefragt, wenn sie ja wussten, dass er, der Tempel, zerstört würde, wussten sie auch, wann dies geschehen würde? Und da wird geantwortet mit Daniel 9, 70 Wochen sind über dein Volk bestimmt und über deine heilige Stadt. Also mit 70 mal 7 Jahren, 490 Jahren, haben wir genau gewusst, wann das in die Zeit vom 1. Jahrhundert, die Zerstörung vom Tempel, hat sollen reinfallen. Also, ganz im Umfeld da mit diesen 69 Wochen. Und dann noch eine, die dazukommt. Das zeigt also, man hat die Stelle in der Zeit damals auch verstanden, dass es irgendwie mit dem ersten Jahrhundert etwas zu tun hat. Und da wird aber geredet über den Messias. Eben, er werde als Fürst kommen. Aber nachher heisst es im Vers 26, haben wir gelesen, und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Ich muss vielleicht noch erklären. 62. Zuerst sind es 7 und dann 62. Warum die ist die Aufteilung? 7, 49 Jahre, das bezieht sich auf die Wiederherstellung von Jerusalem. Zahl 7 ist eine Zahl von der Vollendung, Vollkommenheit. Und dann hat man können rechnen, also nach 49 Jahren muss Jerusalem wieder aufgebaut sein. Und das hilft einem, dass man eindeutig muss rechnen von Nehemia 2 an. Es hat nämlich mehr als einen Erlass gegeben, zum Jerusalem aufzubauen. Es hat nämlich auch schon einen Erlass gegeben unter dem Kores, früher, ein bisschen mehr als 100 Jahre früher. Da hat auch schon der Jude gesagt, ihr könnt Jerusalem wieder aufbauen. Aber 49 Jahre später war Jerusalem immer noch nicht aufgebaut gewesen. Aber im Artaxerxes, 49 Jahre später, war Jerusalem aufgebaut gewesen. Also hat man gewusst, aha, man muss rechnen nicht vom Kores an, sondern vom Artaxerxes. Darum die Einteilung von 7 und 62. Also nach mindestens 49 Jahren später hat man gewusst, wir haben den Zeitpunkt, wo man rechnen muss. Und dann kommen die 62 Wochen und genau am Ende ist der Messias gekommen als Fürst. Und jetzt heisst es, und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden. Oder auch heisst es, kann man übersetzen, ausgerottet werden und nichts haben. Es wird gesagt, nachher passiert das. Aber nicht wie viel später. Wir können rückblickend sagen, 5 Tage nach Palmsonntag ist die Kreuzigung gekommen. Aber ganz klar im Nachhinein. Und dann hat der Kaiserreich aufgerichtet. Wird nichts haben. Das ist der Maschiach ben Josef. Kaiserreich. Und dann geht der Prophet weiter und sagt, etwas passiert nachher in der Folge. Erklärt aber auch nicht, wie viel später, einfach in der Volk. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und im Jahr 70 ist Jerusalem und der Tempel zerstört worden. Der Tempel ist nie mehr aufgebaut worden bis heute. Und es wird ja erklärt im letzten Satzteil. Und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Also bis in dieser Zeit kommt noch eine weitere Kette von Verwüstungen. Und so kann man sagen, vom Jahr 70 an bis ins 20. Jahrhundert hat Jerusalem durch die ganze Geschichte durch Krieg und Verwüstung erlebt. Dauernd wieder zerstört und verwüstet worden. Also ganz eine eindrückliche messianische Stelle, die eindeutig beweist, wer der Messias ist. Und man kann es fast nicht glauben, dass vor kurzem der Rabbi aus New York, der Rabbi Schneerson, der hat ja eine Anhängerschaft von etwa 350'000 Juden, die glaubt haben, dass er der Messias ist und nächstens sich wird offenbaren, und nächstens wird nach Israel gehen und dann wird er sagen, wird er sich offenbaren als Messias. Das war schon uralt, oder? Und dann ist er schwer krank geworden und da hat man damit gerechnet, er wird wieder gesund und so weiter und wird bald zurückkommen. Man hat schon ein Haus bereit gemacht in Israel, dass er dann kommen kann. Das war schon nie in Israel, der Rabbi. Und er hat dann gehofft, dass er dann wieder ins Haus geht und dann sich offenbart in Israel als Messias. Weil er selber hat von sich nie gesagt, ich bin der Messias. Nur ein Haufen Anhänger. Und dann ist er immer schwächer geworden und dem Tod entgegengegangen. Und dann hat man schon eine grosse Armee von Psychologen und Therapeuten bereit gemacht, dass man Massenhysterie dann sofort begegnen kann, wenn der stirbt und eben sich immer noch nicht als Messias offenbart hat. Tatsächlich, der stirbt. Ah, Katastrophe. Ich meine, das alle Hoffnungen am Boden. Aber jetzt können wir auch ein bisschen verstehen, was das war für die Jünger damals. Genau das Gleiche war. Wir hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Und dann ist er gestorben. Aber der Unterschied ist, der Rabbi Schneerson ist als alter, kranker Mann gestorben und er ist heute noch tot. Und tatsächlich hat man dann angefangen, Jesaja 53 auf ihn beziehen. Und auch Daniel 9. Der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Also man glaubt es nicht. Eben Stellen, wo man angefangen hat, sowieso irgendwie wegschieben, man soll es nicht nachrechnen und so weiter, fangen die dann tatsächlich auf den Rabbi Schneerson anbeziehen. Und gerade Jesaja 53, der wirklich redet, er hat nie ein Unrecht da und er hat gelitten für die Sünden von anderen. Wenn einer als alter Mann stirbt, stirbt er nicht für die Sünden für andere. Und dann hoffen wir jetzt allerdings immer noch, dass er aufersteht. Aber eben, das ist große Problem. Und auch die ganze Tatsache, ja, die Jahrwochen, die sind schon längst abgelaufen. Und ich will das noch auf den Rabbi Schneerson beziehen. Also es ist unglaublich, was der Mensch alles glauben kann, wenn er die Wahrheit vom Evangelium ablehnt. Ich kann wirklich jeden Blödsinn sagen. Und das gibt Menschen, Hunderttausende, die das können glauben. Das ist tragisch. Ja, sind bis dann noch Fragen? Ja, genau. Das würde jetzt noch. Jetzt ist halb durch. Aber im Vers 24 wird ja erklärt, es geht im Ganzen um 70 Jahrwochen. Und wenn die 70 Jahrwochen vorbei sind, dann wird Jerusalem endgültig erlöst werden. Jetzt haben wir allerdings noch gesehen, die 69 bis auf den Messias. Und jetzt ist die Frage, was ist mit der 70. Das hat sich offensichtlich nicht erfüllt, dass Jerusalem erlöst worden ist, endgültig. Aber offensichtlich ist die 70. Jahrwoche noch aufgeschoben. Und das sehen wir im Text selber. Wir haben gesehen, 67 Wochen bis auf den Messias. Dann wird der Messias ermordet. Und dann gibt es eine Kette von Krieg und Verwüstungen bis in die Endzeit. Und dann kommt der Vers 27 und redet von jemandem, der einen festen Bund mit den vielen, mit der Masse vom jüdischen Volk schliessen wird für eine Woche, für 7 Jahre. Das ist also offensichtlich eine Woche, die noch aufgespart ist für die Endzeit. Und der Text selber macht deutlich, dass zwischen der 69. Jahrwoche und der 70. ist ein Unterbruch, da kommt die Verwüstung und das Elend von Jerusalem. Und erst in der Endzeit kommt die 70. Woche. Und Endzeit im Alten Testament bedeutet die Zeit, wenn das jüdische Volk aus der Welt wieder zerstreut zurückkehrt ins Land. Also darum ist die 70. Jahrwoche hochaktuell und interessant, denn wir leben in dieser Zeit, wo das jüdische Volk seit dem Ende letzten Jahrhunderts angefangen hat, ins Land zurückzukehren. So werde ich also noch zukünftig auf die Endzeit aufbewahrt. Und dann, die 7 Jahre werden dauern, da fällt dann auch die grosse Drangsal rein und dann kommt der Messias als herrschender Messias. Und dann ist der Kreis geschlossen. Nach 69 ist er gekommen als Maschiach ben Josef. Nach der 70. kommt er dann als Maschiach ben David, um das Reich von Frieden und Gerechtigkeit aufzurichten. Und wir sind in dieser Zwischenzeit, gewissermaßen in dieser Zeit, wo Josef in Ägypten herrscht, über die Heiden. Und unzählige dürfen ihn schon kennen, bevor die Masse, eine grosse Masse im jüdischen Volk dann ihn wird erkennen. Also die Zwischenzeit, die jetzt am Ende zugeht. Ja, sonst noch etwas? Ja, gut, wir sind durch mit der Zeit. Ich würde sagen, es wäre noch schön, wenn ein paar könnten zum Schluss spontan beten könnten.